Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast.
Und hier ist wieder euer Tommy dran, der mal wieder mit euch eine neue Podcast-Episode macht. Nein, nicht mit euch, also schon, weil ihr zuhört, hoffentlich, und nicht einschlaft. Haben wir auch schon mal gehört, dass da Leute das abends zum Einschlafen hören. Das ist dann immer ein bisschen bedenklich für uns. Aber wir machen eine neue Episode, denn die Yvonne ist gleich wieder mit am Start, wie es ja schon in den letzten Wochen und Monaten gewohnt seid, einfach weil sich das in unseren Ablauf ein bisschen besser eingefügt hat. Ob das jetzt heute auch so ist, werdet ihr gleich erfahren, ob das jetzt so gut einfügt. Aber wie dem auch sei, wir machen heute eine Q&A-Episode, gab es schon lange nicht mehr. Die Yvonne aka die Chefin hat den Vorschlag gemacht und einen Sticker von mir in Insta platzieren lassen. Und wir haben die ein oder andere schöne Einsendung bekommen, unter anderem auch einen ganzen Roman. Daher wird es gleich spannend. Wir haben auf jeden Fall einiges vor uns und einen etwas chaotischen Tag und ein chaotisches Wochenende, denn heute ist mal wieder Wochenende, wo wir aufnehmen. Aber deshalb nicht lang babbeln. Nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei.
Und da sind wir wieder.
Ha! Ich hab sogar weggeguckt, weil ich wusste, ich muss gar nichts machen.
Also ich höre es aber nur so ganz leise im Hintergrund durch deine Kopfhörer immer.
Ach so,
durch. Also
klar.
Es ist trotzdem schwierig.
Und wir haben heute einen neuen Platz.
Ja, voll unbequem, stelle ich gerade fest.
Ich finde es eigentlich ganz chillig eigentlich gerade.
Wir sitzen in der Küche.
Nach so ein Quatsch.
Ja, im Esszimmer.
Wohnzimmer.
Esszimmer, zwischen Küche und Wohnzimmer.
Okay, ja, dann, so ist richtig, wie auch immer. Wir machen ja wieder Home-Podcast, weil einfach, es klappt unter der Woche nicht. Und es ist noch schlimmer, weil wir in der Firma ja noch wärmer haben als hier zu Hause.
Genau, also in der Firma sind es 32 Grad und hier sind es 28,5. Also hier ist eigentlich kühl.
Ja, also wir haben die Dachwohnung hier und dementsprechend kann man sich vorstellen, ist es ein bisschen frisch. Nicht.
Deswegen dachten wir gehen in die größeren Räume.
Genau, richtig.
Und bleiben nicht im kleinen Büro, wo die Temperatur beim letzten Podcast um 1,5 Grad gestiegen ist, als wir drin waren.
Richtig, ja. Also mal gucken. Also wenn ihr komische Nebengeräusche hört, dann wundert euch nicht. Vielleicht geht irgendwann mal ein Rollladen automatisch auf und
oder,
knarzt.
Oder wenn ihr den Ventilator leise vor sich hin brummen hört, seid mit uns.
Ich hoffe nicht. Ich habe den gerade schon weiter weg platziert. Du kriegst wahrscheinlich auch keinen Wind, aber
ja,
kriegst
doch, so ganz leicht, wenn er sich dreht.
Ich sehe zumindest, dass unsere von der Decke runterhängende Lampe schwankt durch die Windbewegung. Aber gut, ich denke, ihr wisst alle, wie es läuft. Es ist momentan einfach warm in Deutschland. Wir werden uns bestimmt in Kürze umgucken, wenn die Gewitterfront wieder losgeht und wir uns alle darüber ärgern, dass es irgendwelche Schäden gibt. Dann werden wir uns die reine Hitze zurückwünschen. Aber natürlich sind 40 Grad Lufttemperatur hier schon eine gewisse Belastung. Das wissen wir auch.
Ja, und es ist auch zu warm, um jetzt hier tolle Aktivitäten draußen zu machen. Ja. Du kannst, also ich zumindest kann keine 20 Kilometer wandern gehen bei 40 Grad.
Aber ich konnte zumindest letzte Woche 40 Kilometer Fahrrad fahren.
Ja, ich finde auch Fahrradfahren ist sowas, was noch ein bisschen besser geht, weil du hast den Fahrtwind mit dabei und so.
Also ja,
das,
also vorher zum Berg nach
oben. Also Biobike würde ich jetzt gerade vielleicht nicht fahren, aber ja.
Boah, ist unfassbar, ne, dass jetzt heute am Wochenende Ironman in Frankfurt ist. Die haben die Strecke irgendwie verkürzt, irgendwas habe ich gelesen gestern, weil es so, also ich meine, das ist ja barbarisch. Also
so schnell kannst du ja auch gar nicht trinken, wie du müsstest.
Ja. Ja, das ist irre. Also die haben auch irgendwelche neuen Wasserstationen eingeführt und noch mehr Erste-Hilfe-Leute und was weiß ich was. Weil, klar,
aber es ist halt auch gefährlich.
Ja, logisch gefährlich, klar, aber du kannst sowas halt nicht absagen. Ja, wo ich letztes Wochenende zum
Feldberg...
Die Leute
haben sich darauf vorbereitet, seit Monaten. Ja,
also. Eben, ja. Also, und vor allem, die reisen aus der ganzen Welt an. Also das ist ja auch das. Du kannst dann sagen, ach, naja, gut, hier so der Curry zum Beispiel, der fliegt ja um die halbe Welt, um Ironmans zu machen. Der wollte ja schon mal beim Frankfurt mitmachen, hat er bisher aber nicht. Und überleg dir das mal, da hast du Leute aus der ganzen Welt, die hier Hotel und Flug gebucht haben und dann sagen, ach nee, es war jetzt zu warm. Nee.
Ja, nee, das kannst du nicht machen.
Das, aber es ist schon krass. Also nachdem ich letzte Woche gesehen habe, dass die irgend so ein, was auch immer für einen Marathon rund um Feldberg gemacht haben, wo ich da hochgetingelt bin und ich war schon fix und alle mit dem mit Elektrobike so rum und da sind überall die Leute joggen da hochgekommen, aber ohne Scheiß, die haben sich teilweise angehört wie eine Dampflok. Also ist ja auch keine Überraschung, ne? Ja. Ich bin ja immer so Engel links, Teufel rechts, wo ich sage so, schon krasse Leistung, Hut ab. Auf der anderen Seite denke ich mir, Leute, das kann doch keinen Spaß machen.
Ja, denke ich auch. Ich meine, klar, die sind viel, viel krasser trainiert als wir. Also
trotzdem da oben anzukommen, das war wirklich, ich habe ja oben längere Zeit auf meiner Lieblingsbank da oben gesessen und in die Ferne geguckt. Und da kamen hinter mir Leute, die waren teilweise 15 Meter entfernt. Ich habe die atmen gehört, weißt du, also Ja, ich dachte, was ist das denn? Hab mich umgedreht, läuft einer vorbei, so ein, der ist gerade nach oben angekommen, es ging wirklich so, so, ich dachte, Alter. Ja, aber klar, der geht nachher abends nach Hause und sagt, ich hab's halt gepackt.
Ja, auf jeden Fall.
Ist halt eigentlich auch geil, aber.
Ja, da ist auch ein gewisser Ehrgeiz da. Also du trainierst nicht hier Monate davor, um an dem Tag zu sagen, sorry, ist mir zu warm.
Ja. Ich meine, guck dir den durchgepeitschten Corey an.
Ja.
Ja, also wenn er nach seinen Eskapaden dann Bilder in seinem Privatprofil bei Facebook macht von blutigen Beinen und blutigen Füßen und sagt so, ja, es dauert jetzt eine Woche, ist das wieder verheilt. Und denkst so, okay.
Ja, es ist wahrscheinlich cool. Da auch nur geil, wenn du wirklich blutige Füße hast, sonst hast du nicht alles gegeben. So
ja, wahrscheinlich. Boah, ja. Aber gut, jedem seins. Wir bleiben heute im warmen Raum und müssen heute ein bisschen stückeln, weil wir wirklich das absolute Chaos-Wochenende vor uns haben. Was heißt so viel Chaos? Das ist gar nicht, aber die Yvonne hat für Chaos gesorgt. Ich muss gleich mal zum Optiker. Genau, die Yvonne sieht nichts mehr. Ist manchmal ganz gut, aber beim Autofahren blöd. Und dementsprechend ist heute Morgen Optikertermin.
Genau, ich hatte eigentlich für 8 Uhr einen Optikertermin online gemacht. Also hier so Kontaktlinsenkontrolle, Sehtest. Und dann klingelt mein Handy. Ja, Sie müssen die Kontaktlinsen 4 Stunden vorher drin haben. Wollen Sie wirklich den Termin um 8? Dachte, oh, vielleicht nicht ganz so praktisch.
Sie blöd.
Jetzt haben Sie gesagt, wann ist denn der letzte? Ja, um 11. Okay, also habe ich heute Morgen auf 7:15 den Wecker gestellt und habe 7 die Kontaktlinsen reingemacht.
Jetzt ist 9.
Also. Genau. Und sie sagte noch dazu, aber die Augen offen lassen bitte. Ja, okay.
Ich habe direkt gefragt, wo diese Nummer war, habe ich gesagt, aber kannst du da ins Bett legen? Ich meine, man soll jetzt mit Kontaktlinsen pennen, aber mir passiert es zumindest häufiger mal und du vergisst es manchmal auch. Aber nee, auf gar keinen Fall, weil schlecht für die Messung oder so. Und ja, dementsprechend werden wir uns jetzt gleich mal auf die Socken machen. Zwischen Podcast-Aufnahme.
Ja, und dann kommen wir nämlich direkt zur ersten Frage. Irgendwer,
Moment. Der Blackline G7V hat heute Morgen gefragt,
schon gefrühstückt.
Vor dem Aufnehmen schon gefrühstückt?
Nein.
Negativ.
Der Plan ist erst zum Optiker, dann frühstücken, dann weitermachen.
Dann weitermachen, ja, richtig. Das, ja. Und wer letzte Woche Podcast gehört hat, weiß ja, dass wir morgen dann erstmal in Dagobertshausen sind und dort kleine Hitzeschlacht Teil 2 machen. Gestern schon mal mit dem David vom Mietheaven konferiert und er sagt, oh, es wäre eigentlich ganz, ganz okay. Schauen wir mal, was okay ist in seiner Welt.
Ja, ich bin auch gespannt, vor allem, weil das ja so eine, also ich sag mal, ein bisschen gehobenere Veranstaltung ist oder generell ist gut, man in der Gastro halt auch, naja, jetzt nicht so freizügig rumläuft, wie auch immer. Also da gehört
es
halt, schon dazu, eine lange Hose anzuziehen.
Mhm. Bei 40 Grad. Nett. Und wenn wir Pech haben, dürfen wir noch eine Kochjacke tragen.
Ja, David, sei nett zu uns. Du bist doch der Chef. Du trägst Kochjacke, wir nicht.
Ist gut, er hört den Podcast erst danach. Aber wäre ganz nett zumindest.
Ja, also, weil wir es halt auch nicht gewohnt sind. Also ich in der Firma versuche ich auch mit, also nicht möglichst wenig anzuziehen, ist nicht, aber so wie man es verantworten kann, möglichst wenig anzuziehen.
Gesellschaftskompatibel, ja.
Ja.
Übrigens, keine Sorge, wir sitzen hier nicht nackt rum im Podcast, weil sie das jetzt denkt, daheim kann man das machen. Das tun wir nicht. Aber,
nee, das ist auch nicht angenehm, aber nicht viel mehr.
Aber leger, sagen genau. wir mal. Ja, aber das wird spannend auf jeden Fall. Aber wie ich gesehen habe, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn da diese Organisation, die dieses Event ausrichtet, ich meine, wenn du da 350 Euro für eine Karte bezahlst, haben die Leute gewisse Erwartungen an dieses Event und der David hat gestern einen Rundgang übers Gelände gemacht und hat am Tag davor gezeigt, wie er seine Ventilatoren hingestellt hat, also jeder kennt sie, die typischen Standventilatoren, die du beim Mediamarkt oder so kaufen kannst. Ja, die haben auf dem gesamten Areal, und wohlgemerkt, das ist ja im Freien, haben die Ventilatoren aufgestellt, Stückpreis von 8.000 bis 10.000 Euro für einen Ventilator.
Also so welche, die mit Wasseranschluss sind, die dann.
Das sind richtige Turbinen. Da wird hinten Wasser eingespeist, der dann quasi das Gelände benebelt und sowas. Also die haben echt dann alles gedacht, wie ein Zirkuszelt aufgebaut, wo Sonnenschutz gemacht wird. Also ich bin echt gespannt.
Wird der Kalk durch die Luft transportiert sozusagen und pappt dann überall dran? Wie ist denn das, wenn du da Leitungswasser hast?
Ja, klar. Also das steht auch hier, wir haben ja hier so einen Ventilator für Arme. Hier haben wir diesen Shark mit Wasseranschluss, den wir gestern erfolglos getestet haben, weil der Schlauch nicht dicht war. Aber der, da steht extra drin, man soll kalkarmes Wasser verwenden. Macht ja Sinn, ist ja wie alles, wenn
ne?
Aber klar, also das, man überschätzt es, glaube ich, weil der Nebel, der in die Luft geht, der, also natürlich muss der sich irgendwo ablegen, aber es wird nichts nass. Dadurch.
Ja, ich glaube, das geht in der Luft direkt.
Genau.
Verpufft das.
Dementsprechend, glaube ich, ist das Risiko relativ überschaubar, aber klar, generell ist das wahrscheinlich auch nicht gut. stark kalkhaltiges Wasser zu nehmen. Aber
ja, zumindest also, für das Gerät nicht. Ich möchte nicht wissen, wie das nach so einem Wochenende, das landet wahrscheinlich auf dem Müll.
Aber das war schon krass. Also wer da mal ein bisschen das Event verfolgen will, also ich ist jetzt ja eh nach dem Event, aber vielleicht hört es ja auch, nee, Quatsch, also wenn ihr jetzt den Podcast pünktlich hört,
dann schwitzen wir gerade.
Dann fangen wir gerade richtig an zu schwitzen, weil dann geht's genau los. Um 12 Uhr mittags geht's los. Ihr könnt ja mal bei Miethelfen auf den Insta-Kanal schauen oder auch bei uns macht ihr ja eh. Vielleicht gibt's die eine oder andere Story. Ich wage die Prognose, wir werden 0,0 Zeit haben.
Ja, ich auch.
Aber wer weiß. Es gibt wohl so ein Aftershow-Movie, wo ich noch ein paar Aufnahmen machen muss am Sonntag für den Miethelfen, weil der für seinen YouTube-Kanal da so ein bisschen die Behind-the-Scenes-Begleitung machen wollte von so einem Event. Mal gucken, ob ich noch ein paar Fotoaufnahmen mache für ihn. Schauen wir mal. So wäre der Plan. Wahrscheinlich sieht es in der Realität nachher
anders aus. Ich glaube auch, weil wir müssen 2000 Teller.
3000.
Ernsthaft? Nein, zwei.
Ich glaube 3000.
Mich nicht schwach. Letztes Jahr waren es zwei.
Ich meine, hatte
das
um 3000.
Die Hoffnung ist ja, dass den Leuten so warm ist und sie nicht viel essen wollen. Nein, nicht die Hoffnung. Die Hoffnung schon für unsere.
Ja, wir werden sehen.
Ich bin gespannt, ob wirklich genauso viel ist, also ob die Leute genauso viel essen wie sonst oder ob die sich ein bisschen mehr zurückhalten und sich vielleicht an der Salatbar anstellen oder so.
Gibt es eine Salatbar? Nee. Also ich weiß ja nicht, eher beim Nachtisch.
Eher beim
so.
Eis oder so.
Ja, ja. Hier wie die Sally von Sallys, wie heißt das, Sallys Welt oder
ja,
so, ne?
Glaube.
Die macht ja irgendwie Nachtisch an ihrem Stand irgendwie. Mal gucken. Ich glaube, also so viel, also und diese, wie heißen sie?
Beans.
Oder Beans so, sind ne? wieder da, die ja. auch wieder einen geilen Nachtisch machen. Glaube ich, das war so sensationell von denen. Weil
das ist natürlich auch echt schwierig, wenn die da irgendwie so Eis, also die hatten ja Eis am Nachtisch mit drauf. Das schmilzt dir doch sofort weg, wenn du das dem Gast gibst oder kannst du auch gar nicht vorbereiten auf den Teller. Das ist echt schwierig.
Also das ist schon, es wird spannend.
Naja.
Wir werden sehen, wir werden natürlich berichten und genau, dementsprechend starten wir jetzt aber mal rein. Wir haben schon die erste Frage buchstäblich abgefrühstückt. Also wir haben leider noch nicht gefrühstückt, aber die Frage von dem Blackline.
Genau, ich musste mich direkt schon mal im Vorfeld entschuldigen. Da wir hier zu Hause keinen Drucker haben, habe ich gerade die Fragen abgeschrieben. Somit ist es vielleicht nicht der genaue Wortlaut von euch, weil ich zu faul war und manchmal Worte weggelassen habe.
Ja, das Problem war auch wieder Instagram. Ne? Normalerweise reicht ja ein Screenshot logischerweise. Wir sind ja nicht im Mittelalter hier. Aber wer schon mal selbst Instagram-Stories gemacht hat mit Fragesticker, erst ab einer gewissen Menge von, weiß nicht, 20 Fragen oder was, keine Ahnung, erscheint dann am Ende alle Anzeigen. Vorher geht es nicht. So, und alle Anzeigen kriegst du auf einer Seite oder halt auf zwei Seiten, wahrscheinlich ein Screenshot von der gesamten Seite, fertig. Aber das ging halt nicht. Jetzt hätte ich jede Frage aufmachen müssen und einen Screenshot machen müssen, da war das mit Schnellnotizen machen.
Und man muss auch noch wegstreichen können.
Ja, genau, das ist digital leider, zumindest ein Screenshot wäre es gegangen. Aber ist ein bisschen
also
blöd.
Ich bin halt auch noch so Block- und Stiftkind, ehrlich
gesagt. Und Excel.
Ja.
Aber gut, so.
So.
Wir starten rein. Der Martin Franke, übrigens liebe Grüße, hat uns wieder ein komplettes Kompendium geschickt.
Mit 13 Fragen.
Mit 13 Fragen. Wir starten einfach mal rein. Er hat die sogar gegliedert dieses Mal.
Perfekt, wir fangen mit Produktfrage und Detailing an.
Ja.
Ich habe mir die Fragen noch nicht durchgelesen.
Ich auch nur kurz überflogen. Also ich weiß auch nicht so genau, was auf mich zukommt.
Ich fange einfach mal an mit einer.
Ja.
Wie und womit kann ich unlackierten Kunststoff am Wohnwagen, Wohnmobil am besten reinigen, wenn er diese typischen schwarzen Flecken bekommen hat?
Das, weißt du, wie ich mich gerade gefühlt habe, wie im Fernsehen bei diesen Buzzer-Shows, wo du schon während der Frage draufhaust und am Ende wird die Frage weitergestellt und so, ach so, war doch was anderes. Was war das für eine Sendung? Das war dieses, war das Familienduell früher?
Gab es früher so viele, gell, wie du so nach der Schule geguckt hast.
Das war Familienduell, glaube ich. Da war immer die Frage, wir haben 100 Menschen gefragt.
Ach so,
ja, und dann, was weiß ich, wie macht man das GFK bei einem Wohnmobil? Und dann dreckig. Oh, ich dachte sauber. Und dann waren die Leute gelackmeiert, weil sie zu schnell gebuzzert haben. Aber ich hätte jetzt schon gebuzzert, weil ich wusste, was er will.
Was sind das denn für typische schwarze Flecken?
Ja, das ist dieser Mist, der aus den Fensterdichtungen rausläuft. Ich habe das auch im Shop bei uns reingeschrieben. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, das ist irgendein, weiß nicht, ob das das Dichtmittel ist oder irgendeine Materialgeschichte. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade nicht aufs Wort, was es ist, aber das wird quasi rausgeschwemmt durch halt Regen. Ne? Darum sind es auch Regenstreifen, die berühmten. Und die laufen dann schön an der Karosse runter und hinterlassen diese wunderschönen Tränen. Und deshalb gibt es einen Sonax Regenstreifenentferner. Gibt es auch von anderen Herstellern, glaube ich. Aber das ist so das Mittel der Wahl.
Aber ich bin jetzt verwirrt. Also er schreibt ja, wie und womit kann ich unlackierten Kunststoff am Wohnwagen am besten reinigen, wenn er diese typischen schwarzen Flecken bekommen hat. Aber der bekommt ja nicht die Flecken, sondern der ist ja dafür verantwortlich, dass die Flecken weg, also dass das andere schwarz wird, oder?
Gut, ja, okay, die Frage ist tatsächlich, ja, siehst du, wäre doch zu früh gebuzzert gewesen. Also das, die ist jetzt wieder ein bisschen intransparent, die Frage, weil was ist denn der unlackierte Kunststoff? Redet jetzt von so Applikationen wie beim PKW, was halt mal ein schwarzes unlackiertes Teil ist, aber was hast du da für schwarze Flecken drauf? Das kann eigentlich nicht sein. Also ich glaube, er meint tatsächlich die Außenhaut des Wohnmobils, die aus Kunststoff ist, aber die sind in der Regel auch lackiert oder durchgefärbt. Also dementsprechend unlackiert, also spielt für mich jetzt erstmal hier keine Rolle und ich, der kann eigentlich nur die Regenstreifen meinen.
Dann würde ich den Regenstreifenentferner nehmen als Laie.
Ja, genau.
Keine Ahnung, aber es hört sich gut an.
Genau, ja, das ist eigentlich das prädestinierte Produkt. Da muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man jetzt halt da vor sich hat, weil die Regenstreifenentferner alle ein Stück weit abrasiv sind. Also sprich, die haben leichte, ich sag mal, Polierkörper drin und natürlich eine sehr, sehr starke Reinigungszusätze, so nennen wir es jetzt einfach mal. Wenn ihr natürlich einen Lackschutz vorher drauf habt, ist das immer so eine grenzwertige Sache. Allerdings muss man auch sagen, wenn ihr ein gutes Coating auf einem Wohnmobil drauf habt, behaupte ich mal, bei einer zumindest adäquaten Reinigung mit einem Allzweckreiniger und so weiter, sollten sich diese Streifen auch entfernen lassen ohne dieses Mittel. Weil das ist quasi wie eine Nasspolitur. Wer das Wash Plus von Meguiar's noch kennt das, oder noch hat, es geht in die gleiche Richtung. Ne? Ihr könnt ja da wirklich leichte festsitzende Verschmutzung richtig rauspolieren, sinngemäß. Und das wird ja dann auf den Schwamm aufgetragen und damit eben eingearbeitet. Also das ist ja nichts zum Aussprühen, Abwischen oder Abspülen, sondern ihr müsst es reinarbeiten. Und dem Moment, wo dann diese Reinigungstenside drin sind und eben auch diese Abrasivstoffe, kann es halt sein, dass ihr eurem Coating oder halt anderem Lackschutz Schaden zufügt. Das muss man immer gut abwägen. Aber generell Regenstreifenferner, wenn die Frage richtig verstanden ist, absolutes Topmittel. Also gibt es auch im Kanister zu kaufen, wer viele Wohnmobile macht. Ja, auch in der Autopflege generell ein ganz gutes Mittel, also sehr vielseitig.
Perfekt. Mhm. Dann mache ich einfach bei Martin nochmal aus dem zweiten Block weiter.
Ja.
Mit Persönliches und Deep Talk.
Oha.
Wer von euch beiden würde im Urlaub schneller verloren gehen?
Oh, das ist 50-50, glaube ich,
ja,
oder?
Das würde ich jetzt auch sagen. Also Fakt ist, ich bin schon mal verloren gegangen.
Oh ja, oh Gott, was Drama. Das haben wir bestimmt schon mal erzählt, aber oh je. Ah, das war da, also habe ich auch ein bisschen Panik auch gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Ich war da auch nicht so entspannt mehr.
Nee, ich auch nicht. Ich stand heulend irgendwo im Nationalpark.
Oh, guck mal, ich sehe auf Yvonnes Handy, dass jemand Geburtstag hat in ihrer Familie, wo wir auch noch, ach stimmt, da müssen wir auch noch hin. Haben wir auch noch vergessen zu sagen, da müssen wir auch noch hinfahren.
Ja, auf jeden Fall bin ich schon mal, das war irgendwo im Winter? Moab, ja, also war Utah, ich glaube im Arches National Park.
Das müsste ja Arches National Park gewesen sein.
Da haben wir uns getrennt, du bist mal wieder irgendwo auf die Felsen hochgekrabbelt und wolltest oben weiterlaufen.
Auf so einen Grat.
Genau, auf so einen Grat und ich bin unten weitergelaufen und dachte, naja, irgendwo weiter hinten werden wir uns schon treffen.
Ja.
Das hat aber nicht funktioniert, also das wurde immer höher, wo du warst und ich kam da einfach nicht hoch.
Mhm.
Und dann haben wir entschieden, okay, ich laufe geradeaus weiter.
Ja,
glaube ich, und wir treffen uns irgendwie vorne wieder oder weiß nicht, also irgendwie.
Ja, also wir hatten, glaube ich, wir haben ja das auf Google Maps oder auf Komoot gehabt und haben gesagt, okay, gibt es zwei Routen und die eine führt da hinten wieder runter und dann treffen wir uns dann da. Aber irgendwie war das nicht so, also es war halt im Schnee alles, ne, und oben war halt so ein Grat.
Also bei mir ging es nicht weiter irgendwann. Ich musste zurück, das heißt, ich musste den gesamten Weg, es ging nicht weiter. Ich musste den ganzen Weg zurücklaufen und dann quasi dir nachlaufen. Das Problem war aber, dass wir keine Handykommunikation miteinander hatten, weil das war ein Zeitpunkt, wo ich noch die SIM-Karte drin hatte. Also wir hatten Internet nur über eine SIM-Karte, die in meinem Handy war und du hattest, also auf jeden Fall hatten wir keine Kommunikation.
Stimmt.
Und ich glaube, wir hatten auch kein Netz.
Also doch, Netz war da oben, das weiß ich noch. Ich konnte dich ja gar nicht erreichen.
Also es war irgendwie auf jeden Fall, wir hatten keinerlei Möglichkeiten, uns zu erreichen und ich wusste auch nicht wirklich so, wo es lang geht. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt keine Maps auf dem Handy hatte, die bei dir war. Also ich weiß nicht, es war das totale Chaos.
Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass du mir hinterhergelaufen bist, weil du wolltest diesen Grat nicht gehen.
Doch, ich musste den
Grat. Der war nicht der offizielle Weg.
Nee, aber ich musste ihn gehen. Es gab keinen anderen Weg. Ich musste den gehen. Und es war auch schon spät. Also es war am Ende der Wanderung, unabhängig davon, dass es so eine Wanderung war, wo wir uns 100-mal verlaufen haben, weil die Wegbezeichnung einfach hundsmiserabel
war.
Und bei Tiefschnee man auch nichts erkannt hat.
Und es war auch nichts los, darf man auch nicht vergessen.
Genau.
Also es war echt nicht ganz ohne.
Und da hatte ich echt Angst, weil ich dachte, scheiße, wenn ich jetzt nicht weiß, wo es lang geht, er läuft einen anderen Weg, absolutes Chaos. Und dann kam mir irgendwann nach, weiß nicht, bestimmt einer Dreiviertelstunde, kamen mir zwei Typen entgegen, die ich dann gefragt habe.
Echt?
Ob sie jemand gesehen haben. Und ja, der ist da vorne schon, den haben wir da vorne gesehen. Da dachte ich, okay, ich bin zumindest halbwegs auf dem richtigen Weg.
Okay, ich glaube, das ist schon lange her. Ich weiß die Situation noch, ich kenne noch die Bilder. Also ich weiß, wie ich da oben auf dem Grat stehe.
Und da waren auch dann so Abschnitte, wo man wirklich auf dem Hintern runterrutschen musste. Also es war schon...
Ja, es war irgendwie ein komischer Weg. Ich weiß auch nicht so genau, wie das passiert ist. Aber das war schon strange. Also ich hatte halt auch Panik, weil ich halt nicht wusste, bist du vor mir oder hinter mir. Also ich bin ja dann auf den Weg wieder gekommen. Ich wusste aber auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass du diesen Weg nicht weitergehen kannst. Und stand dann an so einem Weg und denk so, ist sie jetzt vor mir oder hinter mir? So, und ich weiß gar nicht, wie wir es dann hingekriegt haben. Also
du bist
haben.
Zurückgelaufen. Du bist dann zurückgelaufen, du kamst mir dann entgegen.
Ah, okay. Was du noch weißt. Weiß ich nicht mehr.
Ja, vor allem, da geht dann so das Kopfkino los. So, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt in die falsche Richtung laufe? Ich laufe nicht Richtung Parkplatz. Mhm. Wir hatten da echte Probleme, uns zurechtzufinden. Also wir wussten zwischendurch gar nicht, ob wir überhaupt in die richtige Richtung laufen.
Ja, das war total beschissen irgendwie, weil dieser Grat am Anfang relativ flach war und unsere Wege gingen parallel. Wir haben es ja von oben noch gesehen.
Ja.
Und irgendwann ist dein Weg aber irgendwie abgeknickt, was vorher nicht zu sehen war. Und ich habe dich nicht mehr gesehen. Ich ging immer höher und du gingst rechts wahrscheinlich auch noch ab vom Weg von mir weg. Ja, das war dann schon echt scheiße. Also in der Situation ist sie tatsächlich verloren gegangen. Ansonsten beim Autofahren würde ich verloren gehen, wenn ich nicht die Navigation neben mir hätte. Allerdings, wenn du nicht nach Karte fährst, bist du verloren.
Ja.
Also,
das bei mir ist oft so das Problem, dass ich halt auch dauerhaft auf Karte gucke, dementsprechend auch so die Orientierung Wegpunkte draußen fehlen. Nicht mehr habe. Also das ist irgendwie, das checke ich dann nicht.
Da bin ich dann wieder dafür, da habe ich das, sag mal.
Also ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Ja. Also ohne meine Organisation wärst du manchmal verloren.
Das kannst du mal annehmen. Ja, gerade öffentlich-rechtlich Verkehr. Oh Gott, ich habe letztes Mal kurz überlegt, was wäre denn, wenn ich jetzt zum Japan-Event alleine hin muss? Ich glaube, ich würde mich einfach weigern. Ich würde sagen, ich kann da nicht. Also wenn ich nicht die Wonne hätte, die Fahrpläne und Busse und sowas, Alter, ey, da würde ich kaputt gehen. Ja, aber das mit dem, aber es ist trotzdem kurios, ne, weil diese Nummer mit unterwegs, das ist so oft, wo ich auch denke, sag mal, willst du mich verarschen?
Ja, da vorne rechts sagst du einen Quatsch.
Bist du blind oder was? Oder was ist denn mit dir? Ja, wo ich denke so, hä? Und dann denkst du wieder, ach krass, wie die dich durch die Gegend navigiert, das ist unfassbar. Hier links, da rechts, hier nimm die Straße, denkst du, krass. Ja, und mit dem Moment, wo dann irgendwie mal ein paar Wegpunkte fehlen, dann setzt dann aus. Also,
ja, also.
Aber wir gehen beide verloren, ohne.
Ja. Ich glaube auch.
Genau. Darum ergänzt man sich auch so gut, gell?
Ja, das stimmt.
So.
So, dann machen wir mal mit dem anderen Block weiter. Frido Mack. Wie kann man Alcantara Armaturenbrett am besten reinigen und pflegen?
Ui, würde mich erstmal interessieren, was er da für ein schönes Auto hat, weil das ist jetzt auch kein Alltag. Sowas kenne ich jetzt primär so von Sportwagen irgendwie. Gut, also im Prinzip ist das, also gerade für einen Heimgebrauch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde auf die günstigste und universellste Lösung setzen, und zwar mit dem Polestar von Korchemie. Ist für mich ein Top-Produkt, ist super günstig, kostet glaube ich einen Zehner oder sowas der Liter. Vielleicht auch, also ist jetzt der Colorlock.
Zum Anmischen,
ja,
oder?
Ja, ja. Ist jetzt in die Colorlock-Sparte gewandert, diesen Schwachsinn, den Korchemie da gemacht hat, habe ich schon öfter ausdiskutiert hier. Brauche ich natürlich nicht auslassen darüber. Ist aber jetzt Colorlock Polestar, nicht mehr Korchemie Polestar.
Hat aber den Vorteil, dass es ihn auch in 250 Milliliter
genau,
gibt.
Genau, richtig. Das ist sehr cool, muss ich sagen. Also das war vorher nicht der Fall, auch wenn 10 Euro für so ein Ding jetzt auch keinen Arm machen. Aber es gibt jetzt halt auch für jemanden, der nicht viel braucht, das Konzentrat in der 250er ist es, gell?
Ja.
Okay. Und das ist typischerweise, ihr kennt es ja von uns, 1 zu 10. Ihr könnt es auch bis 1 zu 5, glaube ich, runter verdünnen. Also konzentrierter machen oder sogar 1 zu 20. Das heißt, das ist ein universeller Reiniger für Polster, Alcantara und Leder. Wäre jetzt ganz ehrlich nicht, also für mich für die Unterhaltsreinigung von Leder, ich weiß, wie geht es um Alcantara, aber für Leder wäre es für mich so, ja, kann man mal machen. Hat man eine Mischung da, mal zwischendrin über das Leder gehen, ist cool. Aber ich würde sonst schon auf dedizierte Lederprodukte setzen, aber für zwischendrin mal echt cool und ansonsten, wie gesagt, super universell. Geht echt geil auf Alcantara, also haben wir schon zig Sachen.
Aber wie ist die Anwendung? Also rein praktisch?
Gut, die Anwendung ist auf Alcantara, ich würde es halt versuchen, nicht zu durchnässen. Also ich würde immer mit einem Tuch arbeiten, also man kann schon mal einen leichten Sprühstoß auch über Alcantara geben, aber das soll halt nicht verkleben und nicht richtig nass werden. Also das heißt, du sprühst ein Mikrofasertuch rein und damit würde ich es abreiben. Wenn es jetzt wirklich hardcore versaut wäre, was beim Armaturenbrett bestimmt nicht der Fall ist, kann man aber mit einer feinen Bürste arbeiten. Gerade diese Gummibürsten gingen ganz gut, dann bürstet man so ein bisschen die Struktur wieder auf. Aber auch mit der bösen Colorlock-Lederbürste kann man, wenn man gewissenhaft ohne starken Druck, ohne Schrubben arbeitet, auch eine Alcantara wieder ein bisschen fit machen.
Wenn es notwendig ist.
Genau, also so eine Gummibürste ist so ein Geheimtipp, auch so, das sind die typischen Hundehaarbürsten.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das ist so ein Geheimtipp, um Alcantara wieder so ein bisschen aufzufluffy machen.
Da haben wir aber gar keine mehr im Sortiment, gell? Wir hatten ja diese Haarbürste, aber die haben wir nicht mehr.
Haben wir die von Meguiar's wieder? Die gibt's, die können wir mal gucken, die gibt's wieder. Die war, irgendwann war die weg vom Markt, jetzt gibt es die, diese Extractor Brush heißt die, glaube ich.
Ach stimmt, nee, aber haben wir nicht. Also ich glaube, ich wüsste jetzt gerade im Sortiment nichts, was wir dafür haben.
Okay, dann müssen wir mal gucken. Da wird es mal wieder Zeit. Also so eine Bürste mit diesen Gummipinörbeln da dran, die wäre so eine Sache. Aber wie gesagt, also es geht ja um die Reinigung erstmal und wahrscheinlich geht es um eine Standardreinigung. Dann nehmt euch den Polestar, für mich ein geiles Produkt. Also kann ich sehr empfehlen. Das wäre so mein, macht euch eine 1:10 Mischung. Na, wenn ihr wirklich zwischendurch mal schnell drüber gehen wollt, reicht auch garantiert eine 1:20. Da braucht ihr nicht die 1:10er machen. Aber auch da muss man sagen, das wird immer wieder falsch kommuniziert. Alcantara ist gar nicht so magic, wie es immer heißt. Oh, ich habe Alcantara. Ja,
bei mir gehen da auch alle Warnlampen an.
Ist aber nicht so. Also Alcantara hat ein Problem, wenn es einmal versaut ist, ist es schwer wieder herzustellen. Bis unmöglich. So, wenn ihr aber immer zwischendrin so eine kleine Unterhaltsreinigung macht, wie gesagt, ins Tuch ansprühen, feucht abreiben, noch im Trockentuch nach, um die gelösten Schmutzpartikel wegzunehmen. Alcantara ist eigentlich, außer ihr drückt es halt platt und habt es am Lenkrad, da ist es echt schwer, weil ihr halt immer Fett an der Hand habt, ist das eigentlich relativ pflegeleicht und widerstandsfähig. Ist halt eine Mikrofaser, es wird immer gerne als Alcantara Leder bezeichnet, ist aber definitiv ein Mythos.
Weiter?
Ja, willst du Pause machen, oder?
Nee, ich hab Hunger.
Das hilft aber auch nichts um 9.30 Uhr.
Blackline G7V.
Ach so, das war die Frühstücksfrage eben, ne?
Genau. Habt ihr die Sonax Extreme All-in-One Ceramic Polish getestet? Wenn ja, welche Pads gut?
Pads kann ich keine Empfehlung geben, weil nicht getestet. Ah, doch, wir haben es, glaube ich, getestet. Müsste ich jetzt aber lügen, wie?
Er ist abgelenkt.
Ich bin gerade, weil meine Eltern irgendwie wegen Autoübergabe gerade eine Nachricht geschickt haben. Also diese All-in-One-Ceramic-Gedöns, das ist ja wirklich eine All-in-One, wenn ich jetzt nicht gerade ganz auf dem falschen Dampfer bin. Also sprich, ihr macht eine leichte Politur und sorgt damit für einen Lackschutz drauf. Bei uns ist das Problem, diese Produkte haben in unserer Kundschaft in der Regel keinen Platz. Also beispielsweise, wie heißt sie? Menzerna Brauer Protect Ultra,
genau.
Geht in die gleiche Richtung, auch dass jetzt das Zauberwort Ceramic fehlt, aber es ist auch eine leichte Politur, wo man leichte Defekte, Verschmutzung und so weiter rauskriegt und macht euch direkt einen Lackschutz drauf. Das sind immer Sachen, die halten von jetzt bis Mosche, so, weißt du, unsere Kundschaft ist halt so, dass sie sagt, ich hätte gern ein Produkt, was lange hält und habe keinen Bock vorher mit einer Larifari-Politur so ein bisschen rumzugeiern.
Theoretisch für so eine Leasingnummer oder Verkaufsauto oder sowas?
Ja, das schon. Also das ist ja das Typische, ne? Die Menzerna Power Protect Ultra sehe ich sehr, sehr oft, wie diese bestellt wird und du weißt genau, wo es hingeht. Das sind so Fähnchenhändler, und es böse zu meinen, günstige Aufbereiter oder halt Aufbereiter, die gut kalkulieren und sagen, hey, für die Nummer reicht es. Ich kassiere nicht viel für dieses Auto, aber mach dann halt nur so eine All-in-One drüber. Ist ja auch okay. Aber das ist halt so die Zielgruppe dafür. Und halt Lise Müller, die in den Baumarkt rennt und sagt so, ich brauche eine Politur mit Schutz oder hier gibt es alles aus einer Hand und fertig.
Für die meisten ist ja die Politur der Schutz.
Also, ja, kommt noch dazu, ja, leider.
Also das heißt, wir haben sie nicht getestet.
Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, wir hatten mal eine Flasche da oder eine Probe von Sonax, aber das, also für uns ist das uninteressant. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wenn ihr sagt, nö, wir haben da einen Einsatz, dann gucke ich mir das gerne nochmal an. Aber das ist so eine, also für unsere Kundschaft ist das eigentlich keine Option. Daher kann ich dir leider nichts zu sagen.
Okay. Wir machen mit der letzten Frage weiter. Nee, es gibt wahrscheinlich später noch eine letzte, weil du ja gerade noch einen Sticker laufen hast, aber egal.
Genau.
Backson 17 fragt, Cars & Coffee Termine.
Nochmal, bitte?
Ist abgelenkt.
Nee, ich
wollte. Ach so, verstehe. Sollen wir es später nochmal machen?
Nein, wir machen es direkt. Das ist ja kein blödes Thema. Das wird ja sehr oft gefragt, tatsächlich auch ohne Podcast Q&A. Und wir einfach Zeitprobleme haben. Also es ist einfach leider ein großes Problem momentan, dass wir die Wochenenden immer mit irgendwelchen Events und Terminen vollgepackt hatten.
Ja, und dazu kommt auch, dass der Marcel auch am Wochenende keine Zeit mehr hat und uns beim Cars & Coffee ein bisschen hängen lässt, sage ich mal. Ja. Dementsprechend müssen wir es alleine machen.
Ja.
Und das ist ein bisschen blöd. Also nicht, dass wir die Arbeit scheuen, da kennt ihr uns auf gar keinen Fall. Aber wir wollen auch Zeit mit euch verbringen. Und wenn Tommy und ich aber dauerhaft im Laden stehen und draußen nicht einer von uns ist, ist es ein bisschen blöd. Aber egal, wir wollen einen Cars & Coffee machen, weil wir Bock drauf haben.
Und wir haben auch, muss man auch da schon mal sagen, liebe Grüße an alle, die
ganz viele anbieten. Helfer,
der
ja.
Alex ist ja auch einer davon. Der Steve beispielsweise, der auch im letzten Podcast erwähnt wurde, wegen der Corsa-Reparatur. Der läuft übrigens wieder. Danke, 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 Steve.
Ja. Wir werden das in Anspruch nehmen, eure Hilfe, definitiv. Genau.
Also ist genug Hilfsangebot da. Das Hauptproblem, worauf die Yvonne ja auch gerade hinaus wollte oder es so ein bisschen angedeutet hat, ist halt nun mal, wenn nur ich da bin, kann nur ich die Beratung machen. So, und es ist halt so, dass immer, und das ist ja auch okay, und wir wollen ja auch an dem Tag gerne auch ein bisschen Geld verdienen, auch wenn das nicht der Fokus ist, aber wenn ihr in den Laden reinspringt und dann da steht und sagt, ah, ich brauche noch ein gutes Shampoo, ich brauche das, dann, die Yvonne ist dann immer im Laden kassiert, kann sich aber dann nicht drum kümmern, draußen mit Kaffee, Kuchen, Gedöns, irgendwas zu machen, und dann ist sie dann im Laden kassiert zwar, aber wenn dann Leute drin sind, die dann sagen, ja, ich brauche da nochmal eine Hilfe wegen Coating, da ist die Yvonne halt aufgeschmissen, weil das nicht ihr Job bei uns ist. Die hat schon in vielen Sachen Grundwissen, was die Autopflege betrifft, kann euch bei Tüchern tadellos helfen, aber wenn es halt um die Fachfragen geht, bist du halt raus. Ist nee,
will
so.
Ich auch gar nicht, yeah. Ich habe genug zu tun.
Ist ja auch nicht schlimm, ja, ist ja auch überall auch keine Wertung und das nimmt dir auch keine übel von den Leuten, aber dann ist halt so, Tommy, kannst du mal in den Laden kommen, so, dann stehe ich draußen, hab natürlich, weil ich das will und ihr das auch wollt, Gespräche mit euch draußen. Und dann komme ich aus dem Laden nicht mehr weg. Und das ist auch okay, das soll auch nicht böse gemeint sein, aber dann stehst du im Laden und merkst so, okay, das kommt vom Kleinen ins Große. Draußen sitzen die Leute, stehen die Leute, sagen, ey, gerade noch schön geschwätzt. Und das ist halt echt für uns eine schwierige Situation. Aber egal wie, wir wollen einen Carson Coffee machen, weil es immer geil ist, groß wie klein. Und deshalb haben wir auch schon Termine im Auge.
Genau, die Termine sind der 11. Juli oder der 18. Juli.
Genau, also wir werden wahrscheinlich einen Sticker dazu machen.
Genau, weil die anderen Termine im Juli sind auch schon wieder belegt.
Genau.
Und sonntags dürfen wir ja nicht, weil wir wollen ja doch auch den Laden mit aufmachen.
Ja.
Dementsprechend, weil jetzt am 1., das 1. Juli-Wochenende, also das heißt nächstes Wochenende ist Workshop, somit gehen die nächsten beiden Wochenenden. Also wir werden einen Sticker machen, 11. und 18. Juli und schauen mal, wer von euch oder an welchen Termin die meisten können.
Votes kommen.
Und dann werden wir einen Termin festlegen. Wenn das Wetter dann hundsmiserabel ist, müssen wir es halt kurzfristig absagen.
Ja, dann treffen wir uns alle bei Meat Heaven zum Deluxe Barbecue an den Tagen. Weil es sind nicht an beiden Wochen in Deluxe Barbecues, glaube ich. Gell? Nee, am 1. nur. Am 7.
Genau, also so der Plan. Das heißt, es kommt entweder heute oder morgen oder am Montag nochmal eine Story mit den Terminen.
So Gott will.
Ja.
Oder die Chefin, was fast gleichbedeutend ist.
Genau.
So, wisst ihr Bescheid.
So, dann machen wir nochmal mit Fragen von dem Martin weiter.
Sagen wir nochmal ganz kurz, wann müssen wir weg, weil es ist 9.42 Uhr.
Also ich habe um 11 den Termin, wir müssen vorher nochmal kurz zum Bäcker. Ich weiß, es interessiert euch gerade alles.
Ist egal.
Nicht.
Okay, also um halb.
Ja, um halb spätestens muss ich noch umziehen.
Halb elf.
Ohne Kontaktlinsen.
Ja, gut. Ja. Okay.
Darf ich?
Ja, klar, Logo.
Wird es einen Termin für das Scrubpad XXL geben oder steht dieser vielleicht schon fest? Was für ein Scrubpad XXL?
Haben wir mal im Podcast erwähnt.
Ah.
Da war eine Nachfrage gewesen, ob wir ein großes Scrubpad machen, wenn jemand eine komplette Lederausstattung machen muss im Innenraum. Ist halt unser Mini-Pad halt schon ein Mini. Pain in the ass. Also steht noch kein Termin, aber das Problem ist auch wieder da, muss man auch offen sagen, das Scrubpad unseres ist halt nicht so ein China-Schrott, wie die ganzen anderen, die es im Markt gibt. Es gibt ja nur Dinge aus China. Die meisten sehen auch gleich aus. Unser Scrubpad ist gar nicht so viel teurer, außer ihr kauft es bei Temu oder so einem Schundladen, aber wenn in Deutschland die typischen China-Pads kauft, ist unseres nicht viel teurer, aber es ist den Leuten halt zu teuer, vielen. Die sagen halt, nö, brauche ich nicht, ich nehme mir so ein 0815-Ding, das reicht mir, was de facto auch erstmal stimmt, rein von der Leistung her, und da sind wir mit unserem Made-in-Germany-Produkt halt einfach wieder im Hintertreffen. So, und ich will nicht ausmalen, was eine XL-Variante, die eher so Handschuhgröße ist, was die kosten wird.
Wir müssen es mal anfragen, weil ich glaube, die Produktion würde sich freuen, ein größeres zu machen, weil dieses kleine Ding umzustülpen ist so eine Scheißarbeit.
Das ist die absolute Hölle.
Das ist der absolute Chaos. Ich würde dieses Produkt nicht produzieren wollen, wirklich nicht. Und wenn das ein bisschen größer ist, ist es sicherlich einfacher.
Gut, klar, dann haben wir zwei. Aber ja, also wir machen nochmal eine Produktionsanfrage dazu, weil ich habe es ganz ehrlich ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil wie im letzten Podcast schon gesagt, haben wir gerade ganz andere Terminprobleme mit den Made in Germany Sachen. Dementsprechend, wenn wir da jetzt noch mit anfangen, dann, ja, unser anderes Geheimprojekt, was wirklich ein Geheimprojekt ist, darf ich wirklich nichts drüber erzählen, hat auch mit Autopflege nichts zu tun, was wir gerade produzieren. Das ist jetzt endlich kurz vorm Abschluss. By the way, habe ich gestern ein, auch interessiert euch jetzt nicht, weil es hier interner Talk ist, aber ich habe gestern die Info bekommen, dass das Muster zwar angekommen ist, aber noch keine Zeit war, das zu prüfen. Haben wir riesen Hektik gemacht. Aber dementsprechend ist die Produktion gerade mit einem Sonderfall ausgelastet und diesem Aufholen unserer Rückstände. Und wenn das durch ist, dann gehen wir die nächsten Themen an. Das sind noch ein, zwei Sachen. Mal gucken, was da noch kommt.
Okay, dann mache ich bei Martin wieder mit dem Persönlichen weiter. Ui.
Ich habe es nicht gelesen.
Ich auch nicht. Also ich habe nur die ersten Worte gelesen.
Ich habe es gestern schnell noch ausgedruckt, wo wir weg sind. Und seitdem liegt der Zettel hier rum.
Ihr habt nachts um 3 Uhr irgendwo in Deutschland eine Autopanne. Und nein, ihr seid kein Mitglied im ADAC oder einem Premium-Abschleppdienst. Welchen Freund, welche Freundin oder wen aus eurem Bekanntenkreis könnt ihr anrufen, wo ihr genau wisst, diese Person steigt sofort und ohne zu fragen ins Auto, um euch abzuholen?
Also erstmal sind wir im ADAC-Frage erledigt. Also du, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt Namen nennen oder so? Ne? Also
ich würde deinen Vater anrufen wahrscheinlich.
Gut, das war aber auch nicht die Frage, weil nicht Familie gefragt ist.
Doch.
Was? Echt?
Ach so, nee. Freund, Freundin oder wen aus eurem Bekanntenkreis?
Also ich sage, ich könnte, also natürlich von meinem engeren Freundeskreis könnte ich jeden anrufen.
Also ich würde erst mal gucken, wer in der Nähe ist.
Ja, der steht auch irgendwo in Deutschland oder was? Oder
ja.
Was? Ja, also in der Nähe wird da keiner sein. Also von daher, also ich könnte jeden anrufen und das Schöne bei uns ist halt dadurch, dass die Autopflege 24 so ein bisschen, also wir sind ja sehr, sehr offen, was so Kundenkommunikation betrifft und wir haben ja viele Leute, die wir, ich finde die Definition immer schwierig, was ist Freund, weißt du, also ich finde, das wird inflationär benutzt, das Wort, weil richtige Freunde sind Leute, mit denen du viel Zeit verbringst, mit denen du vielleicht einen Urlaub fährst, mit denen du am Wochenende was machst und das in der Regelmäßigkeit, das so ist meine Definition davon. Aber dann gibt es die nächste Stufe mit sehr gute, bekannte oder befreundete Leute. Das klingt ja wie so eine Abwertung, was es aber nicht ist. Also ich finde, das ist, du weißt, wie ich meine.
Ja.
Aber zu der zweiten Kategorie zählen wir halt sehr, sehr viele Leute in der Autopflege. Das sind aber jetzt nicht viele Leute dabei, wo ich die Privatnummer hätte, es sind ein paar dabei. Ne, die auch so zum, ich nenne es jetzt mal zu einem Freundeskreis zählen. Wie gesagt, wer sich jetzt angesprochen fühlt, das soll keine Abwertung sein. Also nicht falsch verstehen. Aber das sind auch einige Leute dabei, die ich anrufen könnte. Also ohne Probleme. Ja. Aber da wird es dann schon dran mangeln, dass ich die Kontaktdaten nicht habe.
Also wenn ich die Frage, also man darf die Frage ja nicht immer so sezieren, aber hier steht, diese Person steigt sofort und ohne zu fragen ins Auto, um euch abzuholen. Also wenn es jetzt nur ums Abholen geht, wenn das Auto irgendwo steht, da kann ich mir auch einen Uber nehmen. Also
das war aber nicht die Frage. Oder bist du mit dem Uber-Fahrer befreundet?
Nee, aber wenn man jetzt irgendwo in Hamburg steht, wird wahrscheinlich keiner sich ins Auto setzen, sondern dann fährt man zum. Also weißt du, das Auto muss ja auch wieder transportiert werden.
Schon,
und so.
Ja. Also rein hypothetisch würden wir einige Leute haben. Ich glaube, aus Praxisgründen wäre das dann manchmal vielleicht schlauer, dass man sagt, hier, Uber, fahr mich zum nächsten Bahnhof, ich fahre.
Genau.
Das ist, ja, genau. Aber ja, da wüssten wir bestimmt einige. Also ich würde es genauso machen. Und natürlich, wie gesagt, man muss das ja nicht alles sezieren, aber machen wir trotzdem. Das ist ja auch immer schwierig. Also weißt du, wenn ich jetzt hier nachts um 4 Uhr einen Anruf kriege vom Freund, der sagt, du, ich sitze am besagten Ort Hamburg, mein Auto ist verreckt, wie sieht's denn aus? Und ich muss morgen früh aber um 8 Uhr raus oder also um 8 Uhr in der Firma für einen wichtigen Termin sein, dann kann ich halt nun mal nicht nach Hamburg fahren.
Ja.
So, ne, also somit, ja. Aber am besten rufen wir mal den Martin an, weil der macht das berufsbedingt sogar für Geld durch Deutschland fahren.
Okay, perfekt.
Und dann
haben wir schon einen. Okay, dann mache ich noch eine Frage von ihm. Business und Zukunft. Wird Marcel irgendwann in naher Zukunft eine geschlossene Waschhalle bekommen, um völlig unabhängig von Wind, Wetter und anderen Einflüssen zu sein? Nö.
Nö. Also erstmal muss man sagen, er hat sie schon. Sie wird aber so nicht genutzt. Also wir hatten wirklich
bald. Einen Abfluss.
Nicht nur das, wir haben auch eine wie heißt die Wand, die dazwischen ist? Eine externe Wand gemacht wegen Feuchtigkeit.
Ja.
Also die Halle war als Waschhalle ausgelegt. Darum haben wir auch in der Mitte einen Abfluss. Wir haben wie eine Wanne machen lassen. Das heißt, der Boden, der innen drin ist, ja dieser Epoxidharzboden mit dieser Einstreuung, mit diesem Anti-Rutschbelag, auch deshalb wurde der gemacht, dass wir in der Halle waschen können und das Wasser dann und die Reinigungsmittel dann quasi in die Mitte laufen, in den Abfluss rein. Das ist genauso konzipiert. An den Kanten ist es so, dass die Beschichtung sogar 15 cm grob an der Wand hochgeht, um eben, wenn da wirklich Wasser in die Richtung schwappt, dass das dann eben nicht in die Wand eindringt. Also wir haben das schon komplett so konzipiert, aber selten gemacht.
Ja, und man muss auch dazu sagen, dass der Marcel da ein entspannter Mensch ist, sagen wir es mal so, und der unheimlich gern draußen wäscht. Wenn ich dem jetzt sagen würde, er müsste nur noch drin waschen, der würde mir einen Vogel zeigen.
Ja, wahrscheinlich.
Das gut. Also egal ob das jetzt, ich meine, klar, bei Minusgraden ist draußen ein bisschen schlecht, das stimmt natürlich. Wobei, da haben wir auch nicht so oft die Autowäsche. Aber ja, also ich glaube, da würde ich vorher dann doch die Klimaanlage im Büro einbauen.
Nee, das, also wie gesagt, rein faktisch hätte er es. Wir haben halt dann immer das Problem in der Halle, wir haben halt diese Hebebühne da drin liegen und wo dann auch die Zuleitungen liegen und sowas und das ist alles Kacke. Also, ja, da steht dann das Wasser an den Kanten der Hebebühne und so, du kriegst es dann doch nicht komplett weg. Ich will das auch eigentlich gar nicht. Also, nee.
Und auch am bisherigen Standort ist es einfach zu klein dafür. Also wenn wir einen größeren Standort hätten, könnte man sicherlich darüber nachdenken, aber somit in naher Zukunft nicht.
Aber wir haben ja auch den Waschplatz so konzipiert, auch dass der nahezu wetterunabhängig ist. Klar, wenn der Regen Kacke fliegt von der Seite her, ist doof. Aber wir haben ja extra den Waschplatz mit einem großen Dach überdacht. Also das ist ja auch in der Hallenplanung so gewesen, dass der ein komplettes Dach drüber hat. Der Boden selbst ist ein spezieller Boden, auch mit entsprechenden Kanten, Abläufen und sowas. Also das ist ja als echt der Waschplatz konzipiert. Und wie die Yvonne schon gesagt hat, Marcel ist da tiefenentspannt. Manchmal komme ich raus bei tiefen Temperaturen, es steht da am T-Shirt und denke so, boah, was ist eigentlich mit dir? Wieso, ist doch warm? Ne, und im Winter ist ähnlich. Oder im Sommer. Also er hat da echt keinen Schmerz. Und da wir immer die Wäsche so konzipieren in der Planung, dass wir die immer machen, bevor die Sonne ums Gebäude rumgezogen ist, also sprich im Vormittag, hat er auch wirklich einen schattigen Waschplatz, sonnenunabhängig. Und danach geht sie in die Halle. Von daher, ja, so ist es bei uns.
So, dann blätter ich mal auf meinem Zettel um. Miami Cup 250 fragt, wie kriege ich die Lackdicke auf GFK-Karosserie raus?
Gar nicht. Mit viel Geld? Mit viel Geld. Also ist de facto so. Also du kannst, also GFK ist ja erstmal generell Kunststoff, ne? Also du kannst auf Kunststoffbauteilen, das ist ja auch der Hintergrund seiner Frage, weil er das jetzt sicher weiß, dass man auf Kunststoffbauteilen keinerlei Messung mit Standardgeräten machen kann, weil die eben nun mal auf metallischen Oberflächen arbeiten. Das heißt, du hast eine Grundplatte aus, sagen wir mal, Aluminium oder Stahl, wie halt so typischerweise so Autokarosserie gemacht ist. Und das ist quasi der Endpunkt. Und dazwischen sind eben Lackschichten und ganz oben kommt ein Messgerät mit einem Sensor dran. Und der misst quasi die Dicke von ganz unten, von der, ich sag mal, von der Gegenseite, also vom Blech her bis zum Sensor. So, wenn aber nur Plastik ist, gibt es keine Gegenseite. Und das geht halt nicht. Das kann dieser Sensor nicht messen. Es gibt ganz spezielle Messgeräte, die kann man verwenden, wenn man Geld hat. Also das ist, glaube ich, eine Ultraschallmessung, die da gemacht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es genau funktioniert. Aber Fakt ist halt, diese Geräte, die auf Kunststoff messen können, grundsätzlich, ich habe es auch noch nie live gesehen, gemacht, aber es gibt sie nachweislich, die kosten Tausende von Euros. Also es ist völlig unrentabel weder für einen Aufbereiter noch für einen Privatmann ohnehin.
Also wenn man jeden Tag halt so ein Auto
hat, dann. Also ich glaube, das ist im Lackiersegment schon eher vertreten, möglicherweise. Habe ich jetzt aber von Lackierern auch noch nie gehört, dass sie sowas hätten. Aber wie gesagt, das ist so eine Ultraschall-Messgeschichte. Googelt es mal, also Ultraschall-Lackdicke messen, tralala. Da gibt es so Geräte, aber wie gesagt, also ich habe mal irgendwann mal vor Urzeiten mal geguckt wegen Kunststoffmessgeräten und ich glaube, da habe ich Preise zwischen 5.000 und 10.000 Euro oder sowas gesehen. Vielleicht ist es auch mittlerweile neue Technologien günstiger geworden, aber in die Region eines Nexdiag PTG-Messgeräts und ähnliche Konsorten, die im Bereich 100 bis 300 Euro unterwegs sind, never. Das kann nicht funktionieren.
Okay. So, dann machen wir weiter mit Call Me Caroline.
Was? Call me Caroline?
Ja.
Hallo Caroline, ich nenne dich Caroline.
Ist ein Engpass bei Sino-Produkten zu befürchten?
Sino.
Warum?
Ich überlege gerade, wie sind, außer dass mal wieder die Lederpflege kurz vor knapp ist.
Die ist knapp, die ist aus.
Ist sogar aus?
Ja, also wir haben, ich glaube, 3 Sino-Produkte sind aktuell nicht da.
Oh, okay. Also, nee, also ist nichts in Sicht. Also in Sicht ist, dass die Lieferung kommt. Sino Deutschland hat jetzt, glaube ich, gerade eine Urlaubswoche irgendwie.
Ja, die haben Ewi auch gesagt, dass es lange gedauert hat. Also sie hatten schon Ewi ein paar Importprobleme, aber ich glaube, die Standard.
Also es ist, also laut Zaino Deutschland ist Lederpflege auf dem Wasser, also sprich Seetransport auf dem Weg nach Deutschland. Darum dauert es noch ein paar Tage, aber das heißt, da ist nicht nur Lederpflege drin, sondern alles. Und dementsprechend, also es gibt, ist nichts zu erwarten, außer dass das Übliche halt, das passiert hin und wieder bei denen, dass da irgendwas nicht da ist. Aber das sind immer ein paar Wochen und dann kommt es wieder. Also Stand jetzt weiß ich nichts davon. Ja, genau.
Okay. Drago S23 fragt, verwendet ihr eine Zwangsexzenter pro Contra?
Also, ja. Also, mittlerweile auch wieder ganz gerne eigentlich. Also früher war es halt so, wer die noch kennt, die Flex XCE oder die Flex 3401. Weiß gar nicht, ob die auch XCE damals hieß? Wahrscheinlich?
Nee, ich glaube nicht.
Nee?
Ich weiß gar nicht. 3401 gab es doch zuerst und ja, danach genau. Gab es dann.
Kann sein, nee, die hat, glaube ich, keine XCE-Bezeichnung gehabt. Egal wie, die 3401 war die Zwangsexzenter-Maschine von Flex an sich ein geiles Gerät. Haben wir immer noch bei uns als Dinosaurier an der Wand hängen. Wir sind ja, wie bekannt, das Polymaschinen-Messis. War ein geiles Gerät. Gibt es auch ganz tolle Anekdoten dazu. Grüße an einen Freund Daniel, der damals bei einem Projekt, was wir hatten, so hart cutten musste, dass er mit seinem Knie die Maschine an die Seite des Fahrzeugs gepresst hat, um noch mehr Power auf den Lack zu kriegen. Und das ist dann eben die Besonderheit, daher auch Zwangsexzenter oder Zwangsantrieb. Die Maschine dreht dann immer weiter. Sie rotiert dann eine Zwangsrotation. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch auf das Ding mit eurem Körpergewicht rausstellen und sie wird weiterlaufen. Und hat dementsprechend halt viel Power. Sorgt halt dafür, dass ihr einfach noch mehr Spielraum bei der Defektkorrektur einfach habt, wo eine Freilauf-Exzenter eben, also eine XFE als Gegenstück als Beispiel, wo die dann stehen bleiben würde, wenn ihr jetzt starken Druck drauf gebt oder halt auch Wölbungen habt, wo eben die Maschine bauartbedingt eben nicht mehr frei laufen kann. Die Zwangsexzenter, die ballert halt durch. So, und dadurch habt ihr einfach eine höhere Ertragsleistung oder Abtragsleistung, wie auch immer man es definieren will. Und darum hat die durchaus generell diese Maschineart schon ihre Einsätze. Ja, jetzt zuletzt hat der Marcel wieder tatsächlich öfter mal die angewendet, tatsächlich. Ich bin gerade voll irritiert. Irgendwas reflektiert in unserer Küche. Jetzt ist es wieder weg. Es war wie als, keine Ahnung, für die man Licht an- und ausmacht, aber die macht keine An- und aus. Das Problem ist, die Zwangsexzenter ist halt definitiv nicht so angenehm zu fahren, also zu verwenden, wie eine Freilaufexzenter. Also das merkst du. Die 3401 ist eine Katastrophe. Wenn wir im Workshop mal sind, Leuten dann sagen, hier, kennt ihr die? Nee, ja, schon mal probiert? Nee, willst du mal probieren? Die fallen vom Glauben ab. Also mein Lieblingsspruch. Also
das heißt, weil man die so festhalten muss.
Brutal. Sozusagen. Also mein Lieblingsspruch da ist halt, die Maschine arbeitet mit dir und nicht du mit der Maschine. Und das war immer so. Also da hast du so Power gebraucht, du musst sie mit beiden Armen festhalten. Guck dir heute eine Freilauf-Exzenter an, die kannst du mit dem kleinen Finger auf den Lack legen, eine Rupes HLR 15 oder auch die Mark 5 Bigfoot, die kannst du hinten mit zwei Fingern, fasse ich hinten den Griff an und, also klar, plane Lackoberfläche vorausgesetzt und könnte mit zwei Fingern die Maschine über den Lack bewegen. Die läuft so sanft und ruhig, macht das generell mal mit der 3401, die liegt dann in der Ecke, also die macht einen Abflug vom Lack. Mit den neuen XCE-Varianten ist es so, dass es deutlich besser geworden ist, aber es ist immer noch nicht geil. Meiner Meinung nach. Kann man drüber diskutieren. Manche Leute sagen, ist halt Arbeit.
Okay, also wenn man den Luxus hat und mehrere Maschinen hat, dann nimmt man sie nur, wenn es notwendig ist.
So würde ich es einstufen. Also für Aufbereiter ist es definitiv mehr sinnvoll als für den Privatmann, weil im Privatsektor, sage ich euch ganz ehrlich, im Zweifelsfall, also erstmal habt ihr so viel Spielraum heute, was Pads und Polituren betrifft. Ne, bis hin zu Mikrofaser könnt ihr halt auf einer Freilauf-Exzenter auch alles verwenden. Und im Notfall macht er halt zwei Durchgänge. Wenn es wirklich nur ein Bauteil ist, wo er sagt, boah, hat das doch nicht gereicht, ich hätte mehr Cut gebraucht, bevor ihr dann halt mit der Zwangsexzenter arbeitet, macht er halt nochmal eine zweite Politur. Dann ist das halt so. Kommt ihr jetzt auch nicht jeden Tag vor. Was man auch sagen muss, da wird aber viel drüber diskutiert. Ich würde schon sagen, dass man es sagen kann, dass wenn du über die Perfektion des Finishs redest, also wenn du jetzt einen Finishgang machst mit einer finalisierten Politur, würde ich sagen, in der Beschaffenheit und Klarheit des Finishs stuft man von schlecht nach gut Freilauf-Exzenter, Zwangsexzenter, Rotation. Also wenn man es kann, kriegt man mit einer echten Rotationsmaschine immer noch das geilste Finish hin, wenn man es kann, und das wenn es der Lack verzeiht und so weiter. Danach würde die Zwangsexzenter kommen und dann kommt die Freilauf-Exzenter. Also das heißt, das ist durchaus ein Indikator, aber wir reden da echt über High-End-Bereich.
Okay. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, weil wir haben in unserer Zeitplanung auch vergessen, dass wir noch zum Auto laufen müssen.
Ach stimmt. Ja, wir sind mit zwei Autos hier, da der Corsair wieder fährt und wir unsere beiden eigenen Parkplätze belegt haben, müssen wir jetzt quasi an den illegal abgestellten Schulparkplatz laufen und unser Ersatzauto abholen.
Genau.
Dann hau raus.
Wir machen mit Martin weiter. Welches motorisierte Fortbewegungsmittel oder Fahrzeug würdet ihr unheimlich gerne mal fahren?
Ach du.
Ich kann dazu nichts sagen. Ich würde gerne mal mit so einem Auto fahren, wo kein Mensch drin sitzt.
mit einem Waymo-Taxi oder sowas. Ja, das stimmt. Das würde ich auch gerne mal machen. Also wirklich komplett autonom. Also nicht selbst am Steuer sitzen autonom, sondern hinten als Passagier. Das stimmt, ja. Das
Wobei ich Angst hätte. Also ich nicht. Ich würde es mal machen, aber trotzdem, also Respekt hätte ich schon davor.
Ja, ich wär,
und wenn da so ein Auto von rechts kommt und so, würde ich immer erstmal mitbremsen, glaube ich.
Ich wäre ja total fasziniert einfach. Und mich fasziniert es schon, dass das da so San Francisco oder sowas einfach funktioniert. Also das würde ich schon gerne mal machen. Was ich in naher Zukunft natürlich, das dauert noch ein bisschen, es läuft ja momentan in China und so, es laufen schon die Tests mit Flugtaxis. Das fände ich nochmal ziemlich abgefahren. Das würde ich gerne mal mitmachen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal im Alltag bleiben oder was realistischer ist, das ganz weit weg davon und hat auch damit zu tun, dass ich mittlerweile leider nicht nur so der Mehrgänger bin, aber es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie das motorisiert ist, das wahrscheinlich gar nicht, aber es gibt ja diese, wie nennt man das denn, wo du unten wie so Fontänen quasi raus hast, die durch den Druck des Wassers dich nach oben katapultieren und du quasi über dem Wasser schwebst. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo du mit so einem Schlauch verbunden bist, wo wahrscheinlich der Wasserdruck reinkommt oder vielleicht auch Luftdruck, weiß ich nicht, wo du dann wirklich was gab es denn da früher wer kennt es vielleicht noch, bei Cole Sievers gab es früher beim Stuntman, der dann so einen Raketenanzug anhatte und mit dem dann nach oben geflogen ist. Das gab es ja früher wirklich, so Dinger und wie so Jetpacks oder so. Und das gibt es aber halt fürs Wasser. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, als Attraktion in Touristengebieten auch. Kostet, glaube ich, ein Vermögen.
Ja, hätte ich jetzt auch
vermutet. Aber das würde ich auch gerne mal machen. Ja, aber ansonsten, ja, ganz ehrlich, da weiß ich nicht. Also ist schon oft gefragt worden, Lieblingsauto, tralala, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, was noch so ein Lebenstraum wäre, aber da hätte ich keinen Bock drauf, weil den kannst du dir allein eh nicht leisten. Dann müsstest du mit Millionen anderen Menschen es machen, wäre auf so einer unfassbar großen Luxusjacht mal zu fahren. Also weißt du, die du so kennst, so hier von, also man muss ja nicht ganz groß denken wie Steve Jobs oder wie der Amazon Bezos, so ein Ding, was so groß ist wie eine Stadt, aber schon in die Richtung. Einfach so ein Ding, wo du sagst, das ist einfach für mich unvorstellbar, was da gebaut wird auch, wo dann die Leute teilweise mit Jetskis ins Dings reinfahren haben, Wasserrutschen drauf, wo sie dann ins Wasser runterrutschen und sowas. So eine riesen Luxusjacht einfach.
Ja, ich meine, klar, ich bin schon mehrere Kreuzfahrten gefahren, das ist schon was anderes, aber geht in die Richtung zumindest.
Ja,
dass es, aber ja, so eine Yacht, ja.
Einfach so, weil es halt einfach so ultra ist. Einfach so, weißt du, so, also das ist unerreichbar sowas. Allein wenn du so du die Preise für den Sprit siehst, sagst du schon, tschüss, ja, ich muss weg. Also darum geht es auch gar nicht. Einfach, um es mal zu erleben. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, so ein richtig, richtiges, großes Kaliber, da hätte ich schon mal Bock drauf. Also nicht selbst fahren, aber mitfahren einfach.
Okay, ja. Also haben wir noch ein bisschen was vor uns.
Ja, offensichtlich.
Okay, eine Frage mache ich noch.
Gerne für Sie. Ich dachte, du wolltest nicht mehr.
Eine.
Okay.
Miss Lovely fragt, für die Urlaubssaison gibt es Produktupdates für die Notfalltasche? Nö.
Sie erkennen mich sprachlos. Eigentlich gehört immer noch alles da rein. Also das ändert sich eigentlich nicht. Du hast weiterhin einen Detailer, was man vielleicht noch mit reinpacken könnte, wenn man wirklich spezifisch die Urlaubssaison meint. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Fokus auf den Innenraum legen. Also sagen wir, dass man vielleicht so einen Allzweckreiniger für den Innenraum mit rein. Klar, viele werden ja sagen, ja, ist doch eh drin in meiner Tasche. Aber bei mir wäre es jetzt standardmäßig nicht drin. Ich habe eher fürs Exterieur Sachen drin. Aber so ein Sonax Cleanster zum Beispiel, das wäre so, weißt du, irgendwas passiert doch mal im Sommer, was weiß ich, irgendwas angedatscht im Auto oder vielleicht auch mal das Eis noch in der Hand gehabt und was runtergetropft oder was weiß ich. Also irgendwie so in der Richtung, wo man halt vielleicht im Winter sagt, nee, kommt nicht vor, dass man dann einfach da einen Notfall hat. Gerade weil Urlaub Thema ja auch ist, vielleicht bist du da ein bisschen lockerer unterwegs als, weiß ich nicht, die meisten werden es nicht sein. Aber das wäre so eine Ergänzung vielleicht.
Klar, und ansonsten so das Übliche mit, dass man außen am Lack halt irgendwie mal schnell was wegmachen kann, was da nicht hingehört.
Ja. Nee, aber sonst würde ich kein Upgrade da reinbauen. Nee, ich denke, das passt so. Aber vielleicht habt ihr Ideen, die ich jetzt unterschlagen habe, aber.
Okay, dann pausieren wir mal kurz. Wir hören uns später wieder.
Später wieder, genau, ja. Das kriegt ihr eh nicht mit, aber wir machen jetzt erstmal einen Ausflug. So, da sind wir wieder. Habt ihr gar nicht gemerkt, gell? Aber wir waren auf dem Markt. Die wollen wir beim Optiker. Okay. Sieht jetzt irgendwann auch mal wieder besser.
Ja.
Vielleicht weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, aber.
Ganz so schlimm war es auch nicht.
Ganz so schlimm. Ganz so schnell. Hast du nicht verstanden, glaube ich.
Ja, doch, ich habe schon verstanden.
Okay. Von daher kannst du es ja noch gar nicht wissen, weil noch siehst du nicht besser.
Stimmt.
Aber gut, ist nicht zu ändern. Ansonsten gab es noch einen leckeren Kaffee auf dem Markt. Ich habe mich dann schön nicht in die Sonne gesetzt, habe mich schön in den Schatten gesetzt und habe People-Watching betrieben, was auch immer wieder ganz spannend ist. Und
hast wahrscheinlich nicht ganz so viele gesehen bei dem Wetter.
Nee, Stadt. Das stimmt. Der Markt war heute ausgedünnt tatsächlich und auch einige Aussteller waren gar nicht da. Somit war das ein bisschen düster. Aber nichtsdestotrotz gab es einen leckeren Eiskaffee auf dem Markt und ja, jetzt sind wir wieder hier.
Wir haben was gefrühstückt.
Stimmt, ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich hätte es nicht gebraucht, ehrlich gesagt, weil ich gesagt habe, bei der Hitze habe ich gerade gar keinen Hunger, aber die Chefin, wisst ihr ja Bescheid.
Chefin hat Kreislauf gehabt. Chefin braucht Kreislauf. Was zu essen.
Und wenn ihr dann sowas seht hier, wenn da jemand zu Diva wird, kennt ihr das ja aus der Sneakers-Werbung, das ist nicht lustig. Von daher seid froh, dass sie was gegessen hat, weil jetzt geht es nämlich weiter mit euren Fragen.
Jawohl, weiter geht's mit dem. Ich muss gucken, ich sehe nichts. Just White 33. Nee, da ist der Kuli noch nicht so gut gegangen.
Ach so.
Wie bessert man am besten Steinschläge aus? Tupfen, steifen, polieren.
Also erstmal, der goldene Tipp ist, nicht mit dem Schrottding vom Händler, also mit diesem, wenn ihr zum Händler eures Vertrauens fahrt und sagt, ich brauche einen Lackstift.
Wie so ein Bürstchen, was da vorne dran
genau,
ist.
Genau, Bürste, Pinsel, das, ja. Da könnt ihr auch direkt eine Malerrolle nehmen. Sieht ungefähr genauso aus. Also das würde ich versuchen zu vermeiden. Ihr könnt und solltet natürlich die Originalfarbe nehmen. Das ist natürlich alles richtig, aber benutzt halt nicht diesen Pinsel. Wir haben das selbst nicht im Shop, aber ihr könnt mal googeln. Oder bei Amazon gibt es garantiert auch den Fluid Writer Pen oder Fluid Pen. Das ist so das goldene Werkzeug, was in jetzt letzten Jahren sich etabliert hat. Ich habe das bestimmt schon ein oder andere Mal im Podcast erzählt. Das sieht aus wie so ein Zahnarztwerkzeug im Prinzip. Und da könnt ihr wirklich punktgenau austupfen. Wichtig ist halt, dass ihr A, guckt, wenn es schon länger ein Steinschlag ist, der sogar gerostet ist, dann müsst ihr euch den Rost vorher entfernen mit irgendeinem Rostlöser oder sowas. Was manchmal auch gemacht wird, das ist jetzt nicht gemein, sondern das tut weh beim Zuhören. Je nachdem, wie der, also wenn es ein großer Steinschlag ist natürlich, je nachdem, wie der ausgebrochen ist, kann man die Ränder noch ein bisschen weiter auskratzen. Das kann man zum Beispiel mit einem Cuttermesser machen oder, ja ich sag ja, es tut weh beim Zuhören. Aber ja, also umso runder und gleichmäßiger der Steinschlag ist, umso besser kannst du halt ausbessern und umso schöner wird es nachher. Wenn du so ein ausgefranstes Ding hast, was irgendwie wie so ein Stern aussieht, dann ist es halt einfach schlechter. Somit kann man das machen, vorsichtig. Wahrscheinlich gibt es auch Profi-Werkzeug dafür, da kann ich nichts zu sagen. Wenn ihr diesen Fluid-Writer-Pen nicht habt, dann geht in den Modellbauladen oder Online-Modellbau und da gibt es, glaube ich, das nennt sich H0-Pinsel. Also Pinsel sind ja in Pinselstärken angegeben. Das ist, glaube ich, H0. Das ist quasi so, wie es menschliche Haar gefühlt. So mini.
Das Kleinste, was es gibt.
Vermutlich ist das H0 dann das Kleinste. Ich glaube nicht, dass Minus gibt. Weiß ich nicht. Ich bin ja kein Modellbauer, aber H0 weiß ich, dass das gibt. Und das ist dann irgendwie wirklich ganz, 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 ganz mini, wie so ein Härchen quasi. Und damit könnte man auch alternativ arbeiten.
Was ist mit einem Zahnstocher?
Geht auch. Das Problem ist halt so, darum ist dieser Fluid Writer Pen halt ganz geil. Also natürlich, du tupfst ja kein Zahnstocher großes Loch aus, sondern sind schon eher, ja, wo halt wirklich was relevant raus ist. Idealerweise schafft man es, das kommt nicht auf die Größe des Steinschlags an, schafft man es, den Punkt des Lackes in die Mitte des Steinschlags zu setzen, weil von da verteilt sich das dann über die Fläche des Lochs. Also wenn jetzt quasi, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn du den Millimeter tuffst du nicht aus, aber wenn ihr halt, ich habe gerade kein Maß, aber 2-3 Millimeter groß ist, dann wird es schwierig, aber wenn er halt noch ein Tick größer ist, versucht man quasi in die Mitte des Steinschlags zu treffen und dann gießt sich quasi die Farbe von der Mitte aus in den Rest, also wie so eine Sonne quasi. Das ist der beste Punkt, weil dann habt ihr nämlich keine Anhäufung am Rand. Also wie gesagt, dieser Fluid-Writer-Pen oder halt H0-Pinsel und so weiter ist halt ganz cool. Vorher natürlich entfetten, ist klar, logisch, müsst ihr machen. Also sprich, erst diesen Rost entfernen, dann entfetten, dann kommt die Farbe rein und dann, wenn es eine Zwei-Komponenten-Lösung ist, was eigentlich meistens so sein sollte, wenn es ein klar lackierter Lack ist, dann muss es danach idealerweise mal über Nacht oder sogar 24 Stunden aushärten. Also viele machen den Fehler, die sagen, ja komm, hier noch 2-3 Stunden warten und dann kommt der Klarlack drauf. Problem ist nämlich an der Stelle, wenn unten drunter die Schicht nicht gehärtet ist, dann habt ihr keine gescheite Bindung miteinander. Und jetzt kommt nicht der zweite Punkt zum Tragen. Ihr solltet danach, es wird garantiert einen Blob geben, also quasi eine Anhäufung. Nicht so krass wie mit diesem Standardwerkzeug vom Händler quasi, aber ihr werdet definitiv eine Erhebung haben. Das geht gar nicht anders. Das heißt, es ist ein Buckel auf der Stelle drauf und das ist ja das, was wir im Idealfall nicht haben wollen. So, das heißt, wenn der Klarlack dann ausgehärtet ist, müsste man entweder schleifen zum Beispiel hier mit unserem Steinschlag-Dings da, was wir haben im Shop, dieses Kovacs-Set, mhm. ne, das ist eine super Lösung, darüber gehen oder alternativ, ja, mit dem Schleifpapier halt generell, so 1500, 2000er Körnung, je nachdem, und dann schön beischleifen. Was eine super Lösung ist, ist allerdings wieder teuer, wäre hier von Rupes dieses D-Nibbing Blade, also die Lackzieh-Klinge quasi, so heißt es im Fachjargon.
Dann macht man den Knubbel einfach weg.
Genau, dann hobelst du den Knubbel weg. Genau. Wenn
hab
die,
ich habe das ja tatsächlich noch nicht live gesehen, da habe ich ja Gänsehaut. Ja, wenn ja. ich darüber nachdenke. Da
wobei das gar nicht so krass, also diese ja. Lackzieh-Klinge ist echt cool. Also wenn die Plan auflegt mit dem Radius, das merkst du gar nicht. Das gleitet einfach über den Lack, das soll natürlich sauber sein und glatt sein und sowas. Aber das gleitet drüber und wo dann eine Erhebung kommt, dann gehst du ganz vorsichtig immer wieder dran und siehst richtig, wie dieser Klarlack, der dann oben drauf so abhobelt, abrubbelt, wie wenn du ein Stück Holz hobelst, so quasi. Ja, okay. Oh, beinahe mein Getränk verschüttet. Hab sogar ein bisschen verschüttet. So, das ist die andere Variante, kostet aber, ich weiß nicht, was das Ding bei uns kostet, 60 Euro bestimmt und ist schon die günstige Variante.
Ich glaube, 45 aber ja.
Oder ja, 45, also ist halt viel Kohle, ne? Aber klar, wenn du halt viele Steinschläge ausbessern willst, ist das eine super Idee. Ja, und dann, wenn ihr es abgehobelt habt und dann halt eben immer noch eine Erhebung da ist, dann müsst ihr das spätestens dann nochmal leicht anschleifen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr das hochpolieren. Das geht aber relativ einfach, weil wenn ihr dann fein geschliffen habt mit 2.000 bis 3.000er Körnung final, da könnt ihr theoretisch mit ein bisschen Augen zu, könnt ihr sogar das über eine mittelstarke Handpolito lösen, haben wir auch schon gemacht. Also hier McGuire's Ultimate Compound war da zum Beispiel schon mal super. Aber ansonsten mit der Maschine drüber. Und wenn alles super geklappt hat, mit Haftung, Aushärtung und so weiter, dann habt ihr einen bestenfalls nahezu perfekt ausgebesserten Steinschlag.
49,90 Euro übrigens.
Die Klinge?
Ja.
Mm, okay. Aber ist halt trotzdem für, also ja, wenn ihr nur einen habt, ja. Genau.
Okay, perfekt. Dann machen wir nochmal mit einer Frage von Martin weiter.
Hast du auch das Gefühl, dass es viel wärmer geworden ist?
Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, dass wir jetzt schon ein paar Mal draußen waren und sowas. Man muss sich jetzt also wieder klimatisieren. Ich habe auch schon das Handtuch in der Hand. Tommy, wie reinigst du eigentlich deine weißen Sneaker? Genauer gesagt, die Ränder der weißen Sohlen. Na, mit dem Dejouet natürlich.
Das ist ja, also A, stimmt das? Ja, sehr gute Antwort, hätte ich auch gesagt.
Gar nicht, weil er zieht die Schuhe nicht an.
Genau, das ist leider das Problem. Also es ist tatsächlich so, ich habe an Everyday-Sneakern habe ich, bin ich mal nicht wieder den Schnürsenkel abgerissen, weil ich zu dumm zum Schuhbinden bin.
Das ist echt so. Im Abstand von mindestens 2-3 Monaten ist der nächste Schnürsenkel, den er abreißt.
Also vielleicht habe ich aber zu viel Kraft. Ich weiß es nicht. Also, oder ich kann keinen Schuh binden. Also die reißen beim Zubinden ab. Oder Adidas hat aber die Qualität so nach unten geschoben. Keine Ahnung. Ist auch bisher, glaube ich, nur bei Adidas passiert und nicht bei New Balance. Wo ich und nicht
daran,
so,
dass du fast nur Adidas anziehst.
Ja, das stimmt. Ja. Also wie dem auch sei, also wenn die Schuhe intakt sind, habe ich so 3 Everyday-Sneaker-Paare. Das sind dann immer welche, die nicht limitiert sind, die mir gut gefallen, wo ich sage, hey, das ist mal wieder so ein Daily-Schleicher, den man nehmen kann, wo es mir dann in Anführungszeichen egal ist, wenn er irgendwann durchgelatscht ist. Also da, natürlich achte ich drauf und es ist jetzt kein Schuh.
Den macht er gar nicht sauber.
Ja, doch, mache ich schon. Also wenn sie sichtbar mal dreckig geworden sind, schon. Also wo es mich stört. Ich habe jetzt ein paar, wo ich mal ran muss. Aber in der Regel sind das welche, die laufe ich quasi so lange, bis sie durch sind. Außer sie weisen relevant starken Dreck auf, dann natürlich schon. Ich habe hier von Jason Marks, heißt das, glaube ich.
Hattest du das?
Hatte ich. Genau, ist eingetrocknet. Hatte ich den Sneaker Cleaner gehabt und so eine feine Bürste dazu, wobei die fast wie die schon fast einen Tick härter, dass die Colorlock Bürste ist. Also Jason Marks gibt so ein Sneaker Cleaner Kit. Das kann man kaufen. Das wird in so eine Wasserlösung reingemacht. Nehmt euch ein Schälchen, tropft ein bisschen was davon rein, schäumt es ein bisschen auf und dann tunkt ihr quasi nur die Bürste oder den Schwamm rein. Wenn ich in Eigeninteresse was empfehlen würde, wäre es der Koch Chemie bzw. Colorlock Sneaker Cleaner. Ist allerdings,
der
muss
ist
man
nicht so stark.
Genau, muss man fairerweise sagen, das Ding ist wirklich so für die leichten Alltagsverschmutzungen geeignet. Ich habe jetzt ein paar Sachen gehabt, die schon älter verdreckt waren, wo ich jetzt ihn auch im Test hatte, bevor wir den im Shop aufgenommen haben und da war er nicht ausreichend. So, aber ich bin da auch ein bisschen anders, ne? Gerade dieses, die Leute, die Sneaker haben, wissen ja, das gibt ja die Suede-Oberfläche, also was wie so ein Mikrofaserstoff quasi ist. Und es gibt ja dieses Mesh, was dieses Netzgewebe ist. Das sind halt auch, also gerade das Mesh ist halt
das beschissen. Das Mesh ist furchtbar sauber zu machen.
Das ist halt einfach wie ein Netz, ne? Ja. Und Netz, mach mal ein Netz sauber, ja? Das ist halt schon irgendwie kacke. Da geht's halt nur mit einer Bürste. Und die anderen Flächen willst du halt dann auch, gerade wenn es jetzt wertige Sneaker sind, die jetzt nicht so Daily-Dinger sind, da willst du halt auch nicht unbedingt mit der Bürste ran, weil du rubbelst halt, das ist wie bei Alcantara, ist ja vergleichbares Material im Prinzip, dieses Suede-Oberfläche. Und du rubbelst es halt mit der Bürste halt früher oder später auf. Und dann sieht der Schuh halt nicht mehr so aus, wie er vorher ausgesehen hat. Aber speziell diese Gummi-Zwischensohle, also ein APC reicht da. Der Dash Away, wenn ihr noch habt, ist mega. Oder Prima Purity ist auch mega gut. Da die Alternativen ein bisschen dünn sind momentan bei den Produkten, würde ich wahrscheinlich mit einer stärkeren APC-Mischung, Multistar oder sowas oder Greenstar mal rangehen. Das Gummi ist ja auch völligst entspannt eigentlich, da passiert ja nichts. Ne? Und da das ja auch durchgefärbtes weißes Gummi einfach nur ist in der Regel, ja, also damit würde ich es wahrscheinlich machen.
Ja. Okay, das war eigentlich fast eine Privatfrage. Dementsprechend machen wir jetzt nicht wieder mit einer Privatfrage von Martin weiter.
Ich habe übrigens noch ein paar Fragen gekriegt, weil der Sticker lief ja bis um 12.
Okay. Machen wir erstmal hier. Glossworks, alte und neue XFE, lohnt das Upgrade, in Klammern, mit Kabel?
Glossworks, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen.
Hallo? Ne? Ich wollte ihm Hallo sagen.
Genau.
Dass du ihn lange nicht mehr gesehen hast.
Gesehen eh nicht lang, schon ja. Lange nicht mehr, aber das ist eine sehr schwierige Frage, die schwer zu beantworten ist. Der Hintergrund ist der, dass die Maschine laut ist.
Stimmt.
Also es ist einfach Fakt. Also da kann mir Flex auch erzählen, was sie wollen. Ist es mir wirklich auch komplett egal, auch wenn Flex mir da böse drüber ist, aber wir sind ehrliche Leute. Wir haben die Maschine da, wir haben sie zum Testen da. In dem Fall haben wir die gekauft, haben dafür aber eine andere von Flex als Testgerät gekriegt, aber also nur eine was sind das für eine, die Rota, glaube ich, haben wir als Testgerät gekriegt. Haben aber die XFE dann selbst gekauft und ich kann nur so viel sagen, die wechselt bei Marcel momentan in der Aufbereitung zwischen der Rupes, er nimmt ja gerne die Akku, die HLR15 und der Flex XFE, die neue Variante mit Kabel. Weil er sagt schon, die Maschine ist für ihn momentan so Benchmark. Also er ist wirklich total begeistert davon. Ich habe mit der tatsächlich nur beim Workshop mal einmal mitpoliert, sonst habe ich mit der ehrlicherweise nichts gemacht.
Und beim Bene auf dem Event mal kurz.
Ja, stimmt, beim Bene, ja, beim Detail Summit, genau. Aber auch da nur deshalb, weil ich nochmal prüfen wollte, ob die wirklich so laut ist. Und das ist das einzige echte Manko, was ich feststellen kann. Und das ist für mich immer noch so ein Punkt, wo der mich massiv ärgert. Weil, also, wir hatten ja erst gedacht, wir hätten so ein Montagsgerät. Gab es dann auch von Flex so ein bisschen so die Richtung von wegen, ja, und das müssen wir mal gucken und die anderen sind nicht so. Meiner Ansicht nach sind sie so. Also, und wir hatten beim Workshop, Grüße an die Leute, die hier zuhören, die beim Workshop beim letzten dabei waren, Leute dabei, die gesagt haben, sie schwanken zwischen Flex und Rupes und dann haben sie die Flex angemacht und standen wirklich vor uns mit großen Augen und haben gesagt, ernsthaft? Okay, bis eben dachte ich, nehme eine Flex, aber das ist krass laut. So, ne? Natürlich sollte jeder gerade im gewerblichen Bereich meiner Ansicht nach mit Gehörschutz arbeiten, gerade wenn man den ganzen Tag eine Maschine laufen hat, ob die jetzt laut oder nicht so laut, das ist eigentlich völlig irrelevant. Wer ohne Gehörschutz arbeitet, der ist fahrlässig unterwegs, meiner Meinung nach. Noise Cancelling rein oder was auch immer halt. Das sollte jeder machen, somit ist der Punkt vielleicht dann nicht mehr so relevant und die Maschine wird auch jetzt in Kürze definitiv bei uns ins Programm kommen, weil sie an sich eine saugeile Polymaschine ist. Das muss man einfach sagen, die XFE und auch die XCE und auch die Rota, die haben wirklich eine massive Verbesserung erfahren durch das Upgrade, was jetzt in der letzten Ausbaustufe kam. Es sind wirklich richtig tolle Polierer, das muss man ganz klar sagen. Also ich kann mich jetzt hier auf die Aussage von Marcel primär berufen, der wirklich sagt, es ist ein spürbarer Leistungsunterschied und auch Laufruhe, gut, kann man jetzt wieder diskutieren, die alten waren jetzt auch nicht schlecht, von daher weiß ich nicht, ob sich da so viel getan hat, aber gerade was die Polierleistung, Polierkraft, Stehenbleiben der Maschine betrifft, ist die wirklich ein Riesenschritt nochmal gewesen. Wer über dieses Lautstärke-Thema durch Gehörschutzeinsatz hinwegsehen kann, der sollte sich eine der neuen Geräte auf jeden Fall kaufen. Wer das als relevanten K.O.-Kriteriumspunkt sieht, muss sich anderweitig umgucken, weil das ist einfach für mich immer noch nicht nachvollziehbar, dass das Flex nicht besser auf die Reihe kriegt.
Okay.
Ja.
Abschließend? Jawohl.
Ja, ja.
Dann machen wir mit dem Steve mal weiter. Wann gibt es einen Kundenpodcast oder eine neue Folge mit deinem Vater?
Ja, Kundenpodcast. Ich weiß, er hat sich auch, glaube ich, angeboten, wenn ich das richtig rekapituliere, was ich auch sehr gern mache. Kein Thema. Problem ist bei uns so ein bisschen die Zeit. Also ihr hört jetzt schon wieder, wir sitzen hier am Wochenende rum und machen in der eigenen Bude den Podcast. Unter der Woche schaffen wir es momentan einfach nicht. Wir haben einfach zu viele Projekte. Wir schaffen es ja nicht mehr mit Marcel zusammen Podcast aufzunehmen. Wie soll ich da mit dem Kunden zusammen schaffen? Das geht halt nicht. Das ist halt leider genau das Problem. es steht fest auf dem Plan. Mein Senior ist auch das gleiche Thema. Also unabhängig davon, dass da die Zeit am Wochenende wäre, aber er kommt nicht so ganz aus dem Quark. Bei ihm ist es so, ja, ich habe da schon für den nächsten was vorbereitet und irgendwie, ja, und dann, ja, er muss ja noch ein bisschen was machen. Okay. Jo, also irgendwie muss ich ihn da noch mal ein bisschen piesacken wahrscheinlich, weil er hat selbstständig vorbereitet, aber irgendwie die letzte Meile fehlt. Ich weiß nicht, woran es hängt. Muss ich noch mal.
Holz wahrscheinlich gerade. Weil er gerade als Holz macht.
Ja, ja, der ist auch als Rentner busy. Das ist einfach so. Und dementsprechend, ja, ist das gerade so ein bisschen das Hauptproblem, was wir haben. Ich hoffe, das legt sich wieder ein bisschen. Vielleicht ist es auch nach der Sommersaison wieder ein bisschen besser. Chefin hatte Stift kaputt gespielt, den guten Tuga-Stift kaputt gemacht.
Ja, und der andere geht auch nicht. Ich glaube, denen ist zu warm.
Krass. Beide Stifte malen. Sie wollte gerade die Frage wegstreichen. Es geht kein Stift mehr. So, jetzt ist echt Endstadium, ne? Jetzt ist Zeit, Zeit den Keller zu ziehen. Verrückt.
Geht nicht.
Musste durchkratzen. ja, also von daher, Steve, auch da gerne mit dir auch einen Podcast, weil ich das auch spannend finde, was so dein Kfz-Mechatroniker.
Den kriegen Werdegang. Wir vielleicht mal so, wenn er um 5 kommt oder sowas hin, dass man dann halt ein bisschen länger ist
jetzt. Ja, aber da, wie ich den Steve kenne und wie wir auch mit Bubble, wenn er da ist, wird das wahrscheinlich auch ein Podcast bis 10. Dementsprechend müssen wir das schon gut eintakten. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Auch mit den Bänen zusammen, da hätten wir wahrscheinlich, ich glaube, der ging auch fast 3 Stunden, ne? Und es ist halt, dann bin ich 3 Stunden out of order, ne? Das ist halt einfach ein Problem.
Ja, wir schieben das nochmal 2-3 Monate weiter, ja, wenn es
ein
wenig kälter ist und nicht mehr so viel los ist.
Genau. Also, ja, kälter ist nämlich definitiv auch ein Faktor, weil ohne Scheiß, Leute, bei uns auf dieser Couch im Laden, das ist ja eine komplette Kunstleder-Couch. Ich schwör's euch.
32,5 Grad momentan, habt ihr da keinen Spaß dran.
Weg. Es ist echt nicht übertrieben. Ihr schwimmt weg, ihr sitzt da drauf und nachher denkt ihr so, was ist denn hier passiert? Ich will es gar nicht ins Detail gehen. Das ist so ätzend. Da siehst du wieder, warum Echtleder und Kunstleder halt doch ein Unterschied ist. Ja, also wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber wir schieben es vielleicht mal ein bisschen bis abend bei uns ein bisschen spannend, dass bis unser Side-Project jetzt nächsten Monat online geht. Und dann, ja.
Okay, dann machen wir weiter mit, ich kann leider meine eigene Schrift nicht lesen, DOP 1872. Oder DAP, egal. The Glass Water Aging obendrauf nach dem Waschen mit Fireball Hydro Shampoo.
Okay, das muss ich nachgucken, weil Fireball ist nicht unsere Adresse. Warte, aber ich ahne schon, Fireball Hydro heißt bestimmt irgendwas mit Wasser abstoßen, sprich das ist bestimmt ein hydrophobes Shampoo, also ein Versiegelungsshampoo. Wie heißt es? Fireball Hydro
Shampoo.
Yes. Zack. Da steht hier schon SEO2 Versiegelungsshampoo. Okay, alles klar. Also für mich persönlich, erstmal, wer es nicht weiß, das The Glass Water Aging Extract S, um es konkret zu sagen, ist die von uns absolut favorisierte Nassversiegelung. A, spottbillig, also spottbillig ist übertrieben, aber erst Invest tut weh und danach ist es so günstig wie keine andere, weil die braucht 5 bis 10 Milliliter auf 1 Liter und das Produkt kostet irgendwie 40 Euro oder sowas. Also es ist wirklich, also für einen halben Liter, da könnt ihr euch ausrechnen, was euch eine Mische kostet. Also das Zeug ist einfach gigantisch günstig dann unterm Strich. Und nicht nur günstig, sondern die Leute, die beim Workshop schon dabei waren, die werden es wissen, das Zeug hat eine Performance, die ist einfach nur geil. Also wir feiern das total. Ist auch eine relativ stressfreie Nassversiegelung, sprich nach der Wäsche auf den nassen Lack applizieren, also draufsprühen, Hochdruckreiniger drauf, Feierabend. Gibt es noch ein paar andere gute, ne? Keine Frage. Auch hier das von Koshimi ist ganz gut, das, wie heißt es?
Wetgloss.
Wetgloss, genau, das ist auch ganz gut. Und natürlich der Foam von Bene, der Hydroform. Hydroform heißt er, ja? Nee, warte mal.
Den haben wir, also wir haben nur diesen Reflected-Dings schon. Egal, der ist gerade leer.
Boah, ja, okay, siehst du, es leer, darum fällt es mir gerade nicht ein, ich wollte keine Werbung machen. Boah, Mann, manchmal ist mir echt. Tut mir leid, Bene, du hörst schon auch den Podcast. Komm, jetzt gucken wir gerade nach, damit wir hier nicht irgendwie in eine Peinlichkeit versinken.
The Ultra.
Ach, The Ultra Snow, ja, mein Gott. Ach, echt, tut mir echt leid. Also der ist auch richtig gut. Kommt immer ein bisschen auf euren Anwendungszweck an, wie ihr es machen wollt. Aber egal wie, es sind alles Nassversiegelung und in dem Fall des Fragestellers hat er ein Versiegelungsshampoo verwendet. Wahrscheinlich kann man da herzlich drüber streiten. Ich persönlich würde es einfach aus Gründen nicht machen, weil das Shampoo halt für sich schon ich kann die Versiegelung nicht einschätzen, ich kenne das Shampoo nicht, ich kann jetzt nur vom Sonax Ceramic Wash reden und das ist in der Performance schon echt stark. Also es begeistert mich immer wieder, wenn wir es mal im Test haben oder mal eine Anwendung zeigen. Dementsprechend, wenn das Fireball und die machen ja auch gute Produkte im Versiegelungsbereich, wenn das ähnlich gut performt, weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Also mir wäre der Arbeitsschritt wahrscheinlich dann zu viel. Das musst du am Ende entscheiden, wie gut ist das Fireball-Shampoo. Wenn das für dich einen kaum besser darstellbaren Versiegelungseffekt bringt, würde ich es nicht machen. Wenn du aber sagst, ja, das ist okay, aber auch nur okay, dann würde ich sagen, mach. Weil dann kannst du besser werden und das ist einfach so. Also das von The Class ist einfach geil. Also
okay.
Ansonsten Shampoo wechseln, nimm neutrales Shampoo, geh nachher mit der Nassversiegelung von The Class drüber. Da hast du vielleicht unterm Strich sogar mehr davon, weil ich halt von den Versiegelungsshampoos nicht so viel, auch wenn ich gerade das Sonax angesprochen habe, das ist auch das einzige Relevante, was wir anbieten, weil gerade jetzt zu dieser Jahreszeit kann das zu einer Katastrophe führen. Also, weil ihr wascht ein Auto bei selbst 25 Grad Lufttemperatur, wir reden jetzt nicht von den aktuellen Temperaturen, das ist eh ein Irrsinn dann, aber ihr schafft es nicht, das Auto komplett zu waschen, ohne dass euch irgendwas antrocknet. Auch wenn man zwischenspülen kann und so weiter und so fort. Aber mit diesen Ceramic-Bestandteilen, wenn die antrocknen, dann habt ihr echt die Pest auf dem Lack. Und ich kann jetzt nicht fürs Fireball reden, wie akut da das Problem ist, aber die Produkte, die ich kenne, die sorgen für Probleme. Und dann ist es für mich der einfachere Weg, neutral zu waschen, weil dann habt ihr maximal ein bisschen Schaumflecken drauf oder Wasserflecken. Dann nassen Lack einsprühen und partiell abdampfen und dann habt ihr die Versiegelung auch. Mir wäre das Risiko gerade in der Sommersaison zu hoch. Dann würde ich lieber wechseln, nutze im Winter das Ceramic Wash, von welchem Hersteller auch immer, und vielleicht in der Sommersaison die Nassversiegelung. So wäre vielleicht mein Workaround.
Okay. Mrs. Lovely fragt, euer Fazit zum E-Auto? Ihr hattet ja den Corsa.
Wir haben den auch immer wieder. Wir haben morgen auch schon wieder.
Ja, wir müssen heute nochmal Auto tauschen.
Müssen wir gar nicht.
Achso, morgen früh, stimmt. Es ging die ganze Zeit der Plan zwischen heute Morgen.
Ich dachte gerade so, habe ich vorhin nicht richtig zugehört? Ja, wir haben es ja schon besprochen. Ja. Chefin hat den Plan wieder geändert.
Zu warm.
Ist zu warm.
Also eigentlich ist es ganz geil. Also es hat Vor- und Nachteile.
Was sind deine Nachteile?
Es ist kein Auto. Kein richtiges. Das Autofeeling ist nicht da.
Ja. Also du meinst, weil kein Motor da
ja,
ist?
Also, ja, also der Fahrspaß ist gechillt und angenehm. Natürlich, Fahrspaß ist mit der Beschleunigung schon da, aber so dieses, ich weiß nicht, also es ist trotzdem, ja, also irgendwas fehlt.
Irgendwas fehlt, ja.
Die Emotion fehlt.
Ja, die Emotion, also ich meine, die Emotion fehlt bei dem Wagen ganz konkret, weil das halt einfach in Anführungszeichen nur ein Corsa ist. Also
ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also für mich jetzt nicht, aber für mich fehlt auch, wenn ich drinne sitze und nicht weiß, was es für ein Auto ist, fehlt auch irgendeine Emotion.
Okay, also für mich fehlt die optische Emotion. Also es ist halt einfach, das Auto ist super, also ich finde den Corsa prima. Gibt es echt nichts gegen zu sagen und ich meine, ich fahre ja selbst Opel und bin entsprechend Opel-affin. Also von daher ist es ein schönes Auto an sich. Ich finde, den haben sie ganz gut hingekriegt, den Corsa. Mhm. Das ist jetzt, ich finde auch, wenn man es nicht wüsste, der Unterschied zwischen dem normalen Verbrenner-Corsa und dem E-Corsa ist kaum optisch sichtbar, finde ich.
Ja, das stimmt. Also wir hatten ja den Verbrenner auf Madeira gehabt. Genau. Das war eigentlich das gleiche Auto gewesen. Also ja, ich habe jetzt auch, als wir umgestiegen sind, keinen großen Unterschied gemerkt. Es sind
keine Riesenunterschiede da, also ein bisschen so, ne, aber es ist halt trotzdem ein Standardauto, so ja, sagen wir es einfach mal. Mir persönlich fehlt die optische Emotion einfach. Klar, mehr Leistung ist immer, ne, das ist schon cool und ich finde, der beschleunigt trotzdem krass, wenn du den Sportmodus hast und dann wirklich durchtrittst, ist das schon erstaunlich.
Wenn du danach in den Dacia steigst, dann weißt du.
Ja gut, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Andererseits, liebe Grüße, wir dürfen ja ab und zu mal Fahrzeuge unseres lieben Kunden zur Pflegewäsche überführen und da ist zum Beispiel der aktuelle Taycan ein Thema und ich glaube, der hat irgendwie 800 so und so viel Pferde irgendwie und natürlich ballern wir mit dem Test war bei der Überführungsfahrt nicht durch die Gegend, aber natürlich gibt es mal ein bisschen Gas beim Losfahren, wenn du an der Abbiegung bist oder sowas.
Da musst du auch nicht lange aufs Gas drücken wahrscheinlich.
Also das ist einfach geisteskrank. Also das ist wirklich ein Irrsinn. Also das fasziniert mich dann halt extrem und die Faszination, logisch, wir vergleichen die Äpfel mit Birnen, ne, ein Corsa gegen Taycan ist ein bisschen affig, aber wenn du dann halt merkst, was bei Elektromobilität geht und in Leistungsdaten geht, dann ist das natürlich dann schon Kindergeburtstag und du sagst so, ja, ist halt nett. So, wenn du halt mal ne, das krassere
Erlebnis hast. Ja, aber im Vergleich zum Benziner ist es trotzdem echt krass.
Genau, also muss man schon sagen. Gut, du kannst, sagst, das ist ja dein Thema.
Also bei mir ist es so, was ja immer so ein bisschen als Pro-Contra ist die Ladethematik. Also das ist ja natürlich der krasse Unterschied zwischen den Autos. Also da ist ein bisschen ein Problem im Vergleich. Also ich finde es momentan total toll, was aber damit zusammenhängt, dass wir nur in der Freizeit dieses Auto fahren. Also sprich, bisher haben wir Tankstops immer eingelegt, so nach dem Wandern oder wenn wir irgendwo unterwegs waren und da war das so eine gechillte Pause. Du hast im Auto gesessen, du hast ein bisschen im Handy rumgespielt, du hast einfach mal so eine Zwangspause gehabt, die ich total entspannt fand.
Entschleunigen,
also das war
ja.
So, genau, richtig. Also, oder du läufst nebendran, ist eine Fußgängerzone, läufst noch ein bisschen durch die Stadt, während das Auto aufgeladen wird. Ja. Das fand ich irgendwie immer bisher total toll. Und habe ich auch nie als Nachteil gesehen, wobei man es planen muss. Also wir haben das natürlich dann immer eingeplant, dass es zeitlich passt und sowas. Und dadurch, dass ich ganz gut im Organisieren bin, hat es auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Wenn es jetzt aber ein Alltagsauto ist und so eine geringe Laufleistung hat, wie der Corsa sie nun mal hat, weil ich sag mal, bei 220, 250 Kilometer ist Schluss.
Ach so, ja, ja.
Von der Entfernung. Andere Autos können
also
da auch
300
mehr.
300 ist schon. Chefin hat keine Ahnung. Aber also 250 bis 300 Kilometer schafft man bei normaler
Fahrweise. Aber nicht bei 150 auf der Autobahn.
Nein, ich sage bei normaler Fahrweise. Ja, genau. 150, ja gut, 150 ist ja schon normal eigentlich, aber ne.
Ja, also wenn man mal grob mit 200, 220 rechnet, dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist für viele Sachen okay, aber wenn man auch irgendwie noch hin und zurück fahren will, dann muss man das schon mal einplanen. Wenn ich das jetzt, wenn ich ein Alltagsauto hätte, wo ich am Tag irgendwie 100 oder 120 Kilometer fahre und könnte es vielleicht zu Hause auch nicht laden, dann würde es mich total nerven.
Allerdings muss man einschränken, es geht ja wirklich dann um nie dieses Modell. Also es gibt ja mehr als genug, die schaffen mittlerweile 500, 600 Kilometer. Also von daher.
Also ich finde, man kann es sehr gut einplanen. Wir haben jetzt auch nicht so die Riesenerfahrung mit der Ladeinfrastruktur. Also dadurch, dass der Corsa auch nicht so viel kann, dauert es schon immer ein bisschen länger.
Ja, wobei, ja, schon, aber es ist schon erstaunlich, wie weit du wieder kommst, nachdem du mal eine Viertelstunde dran
gegangen hast. Nee, ich meine aber trotzdem, wenn da so ein 300 kW Lader ist und der schafft halt trotzdem nur 90, weil nicht mehr rein, also weil es halt nicht schneller geht, dann brauchst du halt dann doch, um voll zu laden, locker, weiß nicht, eine Stunde, Dreiviertelstunde oder so.
Ja, ja, logisch. Also ich meine, das sind halt die Limitierungen des einfachen Opels, so sagen wir es einfach mal. Da ist, glaube ich, Opel auch wirklich schlecht drin in dem Bereich. Weiß ich nicht. Also gibt es viele andere, die viel besser sind. Also Tesla brauchen wir gar nicht von reden. Das ist ja eh Königsdisziplin, wenn die an ihren Superchargern hängen. Da, glaube ich, sagen Leute auch hier 10 Minuten und kostet 200 Kilometer.
Aber ist es dann auch viel teurer?
Ich habe keine Ahnung. Bei Tesla ist ja immer so von wegen, die kaufen ein Auto und dann kriegst du noch 2 Jahre Laden dazu und so ein Käse. Habe ich keine Ahnung von. Aber unterm Strich ist es halt so, der Opel kann da nicht mehr. Das wird auch in den Tests immer kritisiert, ne, dass da halt einfach, ich habe ja keine Ahnung davon, dass da irgendwie, da muss ja irgendwie die Ladestruktur vom Auto, was auch immer, der kann halt nicht mehr reinballern als irgendwie bis irgendwie 100 kW oder sowas, mehr haben wir noch nicht gesehen. Und dann auch nur, wenn er richtig leer war. Nichtsdestotrotz, also es kommt ja immer aufs Modell drauf an, jetzt bleiben wir mal beim allgemeinen Thema, für dieses Auto, für unseren Zweck wäre es perfekt, absolut perfekt. Und ich meine, ich liebäugle die ganze Zeit ja schon damit, weil es für mich ein Drama ist, den Corsa, den Verbrenner-Corsa, den OPC jeden Tag 8 Kilometer zu scheuchen bei Wind und Wetter für nix. Der ist noch nicht mal warm, wenn er ankommt. Das ist eigentlich ein Drama für Kurzstrecke, für 0815-Fahrten, das Ding zu verballern. Somit, und es ist jetzt ja, steht jetzt ja fest, es kommt ja der Corsa GSE, also die quasi Elektrosport-Variante, die es jetzt auch schon vom Mokka gibt. Ich durfte, danke an unseren lieben Kunden, das kam jetzt, ich sage ja auch keine Namen, von daher, wenn es da noch nicht erlaubt war, ist auch egal, aber ich durfte eine kurze Probefahrt mit dem, ich sag mal, nahezu Serienmodell machen und das ist schon da eine andere Geschichte. Also das Ding hat schon echt Zucht drauf, der hat glaube ich 250 Elektro-PS im Corsa, das ist schon amtlich, das ist der gleiche Antrieb wie im Mokka GSE, den bin ich auch mit unserem lieben Kunden schon mal Probe gefahren, was auch schon echt beachtlich ist, aber der wäre uns zu groß, den bräuchte man nicht und das Ding ist schon echt cool, also sieht optisch schön aus, hat innen richtig schöne Sportsitze drin, hat so ein bisschen so Retro-Style an die früheren Corsa GSI Modelle und sowas, Anspielungen drin, also das ist schon cool. Der konnte am Ende des Jahres raus, also ich liebäugle zumindest damit, das über irgendein Leasing oder sowas zu machen, weil ein Elektroauto kaufen ist für mich persönlich momentan unsinnig. Außer ich habe es lange vor zu fahren und das weiß ich Stand jetzt nicht. Bei uns ist halt der große Vorteil, wir bekommen jetzt halt im Zuge dieser Förderung mittelfristig eine komplette Ladeinfrastruktur bei uns in unserer eigenen Garage.
Also im Privathaus.
Ja. In unserem Wohnung. Mehrparteienhaus, da gibt es so eine Förderung vom Staat und die haben wir gerade beantragt und bekommen da nahezu fast entgeltlos eine komplette Ladeinfrastruktur mit Wallbox und die dann nicht zu nutzen wäre halt auch irgendwie dumm. Also von daher.
Hast du was umsonst gekriegt, jetzt müssen wir es auch
richtig
nehmen.
Genau. Ja, ich meine, unterm Strich ist das eigentlich der beste Weg. Mein größeres Problem wäre eher dabei, dass auch das dann wieder kein Therapieauto wird. Also wir fahren ja momentan viel mit dem Corsa. Meine Eltern, wenn die ihn am Wochenende nicht brauchen, A, ist es eine günstige Sache, wenn wir längere Strecken fahren müssen. B, ist es so, meistens fahren wir dahin, wo ich den Corsa von uns ungern hinstellen würde.
Ja.
Also jetzt morgen Dagobertshausen auf diesem Schotterparkplatz, wo 1000 Leute draufstehen, denen eh alles egal ist, weil sich halt einfach ein neues Auto kaufen, wenn es kaputt ist. Da will ich mich nicht hinstellen. So, und natürlich ist es jetzt ein bisschen mies zu sagen, du nimmst das Auto von den Eltern. Aber es ist halt dann doch nur ein Leasing-Auto und dann kostet halt ein bisschen Abzug am Ende. Also, dass ich jetzt Schäden provoziere, im Gegenteil, ich achte da genauso drauf. Aber ich behaupte mal, ich achte viel mehr drauf, als es meine Eltern tun.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann ist es trotzdem noch ein Stück weit Therapieauto. Aber wenn es dann halt das eigene ist und dann auch ein schöneres Modell, dann hätte ich wahrscheinlich schon wieder das Problem.
Dazu sage ich jetzt mal nichts.
Aber vielleicht ist das der Schritt, dass wir den Leasingwagen brauchen. Ja, der gehört ja nicht uns.
Ja.
Vielleicht brauchen wir das.
Ich bin gespannt.
Die anderen Autos gehören mir oder uns. So, weißt du, so. Und da stehst du dann und sagst du, das ist mein Eigentum, das will ich nicht beschädigen. Bei Leasing ist vielleicht so ein bisschen Don't be gentle, it's rental-mäßig. Weiß ich nicht. Mal
wir werden sehen.
Außerdem haben wir ja gute Dellendoktoren an der Hand. Grüße gehen raus. Also von daher.
Aber die hast du auch jetzt schon mit den jetzigen Autos.
Ja, aber dann gehört es immer noch mir.
Okay, machen wir weiter.
Ich will nicht drüber reden.
Mal mit einer Frage von Martin weiter. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Kochchemie-Protektorwachs? Tragt ihr es nach dem Waschen eher als Flüssigkeit aus der Sprühflasche auf oder nutzt ihr es lieber als Snowfoam?
Kannst du direkt streichen die Frage?
Haben wir nicht gemacht.
Doch, wir haben es schon mal getestet. Ich finde es kacke.
Okay.
Ich habe den Hype drum nicht verstanden. Ich fand es maximal durchschnittlich. Ich glaube, die Anwendung ist schon easy. Ne, das muss man ihm dazu gut erhalten und die kurzfristige Leistung ist auch nicht so schlecht, aber da gibt es tausende Alternativen, wo wir auch beim Thema Nassversiegelung wären. Ich habe sie keinen Use Case, um zu sagen, kauf dir das Protektorwachs von Kochchemie. Ich habe es damals nicht verstanden und ich verstehe es heute nicht. Also wir haben es getestet, es war für uns einfach okay und war nicht der Rede wert. Das kann ich so aus der, schon lange her, gibt es ja schon länger.
Okay, dann mache ich mal die nächste Frage von ihm weiter.
Mhm.
Wenn ihr euch für ein einziges Mikrofasertuch aus eurer eigenen Kollektion entscheiden müsstet, um damit das Fahrzeug sowohl innen als auch außen zu reinigen, welches wäre das?
Das schließt ja ganz viele Produkte schon aus. Also eigentlich wäre es das Crazy Pile, würde ich
sagen. Ich hatte jetzt auch ans Crazy Pile gedacht. Also das Slogger ist für außen vielleicht nicht ideal. Dann dachte ich kurz ans Yellow Fellow, aber das ist dann auch schwierig.
Ja, das Crazy Pile ist eigentlich zwangsläufig so, ne? Weil du hast halt ein sanftes Material, kannst du alle sanften, also sensiblen Oberflächen abdecken, ist saugfähig, könntest du theoretisch sogar mit waschen, wenn du willst, du könntest es theoretisch, wenn du genug hast, zum Trocknen nehmen. Also das ist das universellste Tuch theoretisch.
Ja,
ne?
Hätte es auch gesagt. Theoretisch ist das Summit ist für außen natürlich ein Ticken besser, aber dafür ist es innen ganz schön fluffig, je nachdem, was du für mitmachen willst. Interessant, ja, also so eins von den beiden hätte ich jetzt
Summit auch gesagt. Summit oder Crazy Pile hätte ich auch gesagt, ja. Ja.
Perfekt. Ich kann nicht durchstreichen, aber ich stelle das an.
Geil. Wie so am Tisch rumkratzt.
Okay, warte mal, hier habe ich noch zwei Fragen. Machen wir noch eine von Martin.
Wollte ich mal zwischendrin gucken, was hier einer noch gefragt hat. Vielleicht einfach mal so
also
aus.
Also ich habe hier noch eins, zwei und noch vier vom Martin. Wir sind schon wieder so lang unterwegs, oder?
Gar nicht, Stunde 27. Also
okay.
Der Makler 78 hatte gefragt, das ist jetzt ganz spontan vorgelesen, darum ich hätte es lieber nicht vorlesen, aber ich habe keine Antwort. Euer Tipp für fleckige schwarze Hochglanzleisten bei BMW. Wie werden die wieder schön? Ja, wüsst ihr auch gern. Also es gibt immer wieder mal einzelne Fälle, wo es funktioniert. Das ist ja diese Shadowline wahrscheinlich, die ihr meint. Oft sehen die schon ab Werk fleckig aus. Also haben wir schon auch Aufbereitungsautos gehabt, die ab Werk zu uns kamen und denkst so, okay, was mit dem schon passiert? Da scheint es immer wieder mal irgendwelche Reaktionen mit irgendwelchen Reinigern zu geben, angetrocknete Tenside, weiß der Geier was. Was auch immer ursächlich ist, ich habe noch keine Lösung gefunden, ehrlich gesagt. Also manchmal funktioniert eine ganz milde Politur. Also wir hatten früher mal Prima Amigo drauf, ein bisschen Erfolg gehabt. Gibt es aber jetzt nicht mehr. Was ganz, ganz mildes testen. Also einfach mal sowas wie eine Ultra Finish Polish wie Rupes DA Ultra Fein oder so Geschichten oder die Uno Pure, wenn du hast Prima Amigo, kann man alles mal versuchen. Am besten mit der Hand erstmal checken. Kleine Stelle. Es ist echt ein Elendsmaterial. Ich kann da leider keine pauschale Antwort für geben. Das ist, Es ist echt schwierig. Wir kennen es zu gut und ich habe schon viele Lösungen gesehen, auch im Netz, oh, das hilft und das macht. Und am Ende hat es doch nicht funktioniert. Ich kann da nichts zu sagen, leider. Das ist einfach Trial and Error. Tut mir echt leid.
Okay. Machen wir mit der Mrs. Lovely weiter. Unvermeidliche Sonnencreme im Urlaub. Wie im Innenraum entfernen? Also wenn du mit dem Finger irgendwo hingedatscht hast, wahrscheinlich. Oder dich mit draufgesetzt hast.
Ja gut, im Urlaub ist natürlich wieder, kommen wir wieder zum Notfallkit eigentlich. Ne? Mhm. Ist ja so die Nummer. Also was man, hatte ich ja vorhin schon gesagt, für einen Urlaubsmodus vielleicht dabei haben sollte, Sommermodus wäre so ein Sonax Cleanster. Das ist natürlich super sanft. Sonnencreme eingetrocknet in der Sonne kann schon echt garstig werden. Kann auch unter Umständen gar nicht mehr weggehen. Wenn es ins Material migriert, also in Kunststoff könnte es schwierig werden, im Leder aber eigentlich genauso. Wenn es in dieses Topcoat migriert ist, dann wird es auch schwierig. Also eigentlich musst du präventiv sagen, alles, was du angefasst hast, direkt schon mit einem Cleanster oder sowas drüber gehen. Einfach nur präventiv, falls da noch Rückstände an den Händen waren, die sich dann nach Trocknungszeit als Flecken aufzeigen, das eben dem schon entgegenzuwirken, weil was anderes.
Ja klar, der Cleanster ist natürlich universell, also den kannst du auf allen möglichen Oberflächen, die du.
Und der ist auch relativ, also ich habe es jetzt noch nicht so oft auf heißen Oberflächen gemacht, aber den Cleanster kannst du schon auch auf warmen Oberflächen verwenden, weil er eben auch so mild ist. Sehe ich jetzt auch kein Problem drin und das wirst du halt nicht vermeiden können, weil das ist das nächste Problem, weil du das halt, ne, Urlaubsmodus, Sommerurlaub, hast du nun mal warme Temperaturen, hast Sonneneinstrahlung. Das kannst du ja nicht sagen, ach, ich stelle jetzt nochmal 2 Stunden die Kälte oder in irgendeinen kühlen Ort, weil du musst ja eigentlich direkt erste Hilfe leisten. Somit brauchst du auch irgendwas, was jetzt nicht so aggro ist, was dir dann irgendwie in der Sonne direkt antrocknet und Flecken macht. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Aber also wenn du, ich sag mal, als einfach konstruiertes Beispiel, du bist im Sommerurlaub in Italien, ihr fahrt zum Strand und natürlich sinnvollerweise Sonnencreme benutzt, und hat das keine Möglichkeit, die Hände zu waschen oder halt auch, was ich, die Mädels halt mit Rock oder Männer mit kurzer Hose.
Ja, also ich meine, auf den Handtuch setzen ist so eine Erste-Hilfe-Maßnahme, das ist gar nicht passiert. Absolut.
Ich meine, ist auch schon ein eigenes Interesse.
Ja,
ne?
So Ledersitze und kurzer Rock ist schwierig.
Aber es hört halt dann schon auf, spätestens dann, wenn du dein Lenkrad anfasst oder ein Schaltfahrzeug hast und eine Schaltung anfassen musst oder sowas, ja, dann gehört es halt schon auf. Und wenn du halt keine Waschmöglichkeit, die Hände hattest, vom Strand zum Auto oder ja, bis zum Punkt, zum Hotelzimmer, wie auch immer.
Sakrotan, feuchte Tücher sind manchmal vielleicht auch nicht verkehrt. Das ist ein guter Punkt. Also muss jetzt kein Sakrotan sein, kann auch DM sein.
Aber, ja, klar. Aber ja, da hast du recht. Das ist so Feuchttücher oder also gibt es ja so viel unterwegs, so Reinigungstücher halt. Das ist natürlich ein guter Punkt. Das wäre natürlich eine erste Hilfe, um direkt.
Also, ich meinte jetzt vorher, um die Finger zu waschen. Also, ich meine jetzt nicht als erste Hilfe zum Wegwischen.
Ich habe gerade das falsche Wort benutzt. Also, ich wollte nicht erste Hilfe. Das wäre eine Präventivmaßnahme, damit man überhaupt nicht so weit kommt. Aber du kannst natürlich nicht anfangen, deinen halben Körper mit dem Sakrotantuch abzureiben. Das ist vielleicht auch ein bisschen affig. Also,
aber zum Draufsetzen, aber Tuch für die Finger.
Genau, ich kann nur sagen, bleib präventiv, nimm dir einen Sonax Cleanster mit und ansonsten alle Präventionen machen, die du machen kannst. Sitz ein Handtuch runterlegen, ist schon mal viel gewonnen. Hände irgendwie mit Desinfektionstuch, wie auch immer, gut reinigen, dann hast du am Lenkrad nichts. Und bis zu dem Punkt, wo du dann deinen Körper wieder von Sonnencreme und sowas befreit hast, vielleicht nicht anfangen, Touchscreen-Displays zu drücken und überall im Auto rumzutatschen. Das ist wahrscheinlich dann der einzige Weg.
Ja, und nach dem Urlaub Grundreinigung.
Ja, aber dann kann es halt schon zu spät sein. Ne? Darum geht es ja wahrscheinlich. Ne? Also ja, ist schwierig. Sonnencreme kann ein Arsch sein. Allerdings, ganz kurz der Side-Story dazu. Wir haben ja eigentlich geplant, diese Videoreihe weiter fortzusetzen mit Was passiert, wenn? Mhm. Wir haben ja alles versucht mit Sonnencreme auf unserem unischwarzen Bauteil. Das ist nichts passiert.
Ja, man konnte es einfach wegwischen. Ja?
Genau.
Ja.
Also wir müssen es jetzt nochmal testen, jetzt wo so knallerheiß ist. Das wäre nochmal ein Ansatz nächste Woche. Es war halt nur warm, nur normale Sonne. Jetzt mal probieren, wenn es richtig rausballert. Aber wir haben alles gemacht. Wir haben wirklich mit bappischen Händen, voll mit Sonnencreme, haben wir die Tür angepackt, haben dann wirklich unsere Finger im Klarlack gesehen und haben das dann in die Sonne gelegt. Später haben wir sauber abgewischt, nichts. Es ist nichts da. Also wir können diesen Punkt Sonnencreme im Klarlack können wir nicht nachbilden aktuell. Kann natürlich auch sein, dass es eine Sonnencreme
ist. Das ist wirklich nochmal ein Testwert. Mhm. Also nächste Woche ist es ja auch noch warm.
Ja, stimmt. Ja.
Okay, hast du da noch eine Frage?
Der Thomas Becker hat gefragt, wie schützt man, passt vielleicht ganz gut dazu ein bisschen, wie schützt man bei den aktuellen Temperaturen am besten Cockpit und Ledersitze? Also, wenn es dir nicht so blöd ist, Cockpit vorne so eine komische Alumatte da reinlegen, die halt eben die Sonne wegblockt,
Hat mein Freund tatsächlich uns hier unter uns unterhalten, dass ich das für einen Dodge in der Firma mal nehme, weil der hat 24/7 draußen steht und hat den gesamten Tag Sonne abkriegt. Und da alles schon verblasst ist an diesem Auto, was verblassen kann, dass man da mal so eine Dings innen reinlegt. Der Innenraum heizt sich so oder so auf, aber es geht halt um die UV-Strahlung halt direkt. Somit wäre das schon mal eine Möglichkeit. Und wenn das groß in der Scheibe platziert ist und das die Sonneneinfallseite für dich primär ist, dann sollten auch die Sitze temporär davon geschützt werden. Ansonsten Sitze, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da auch Schutzüberzüge, aber willst du die jedes Mal abmachen beim Fahren? Also das ist ja wie so ein Autobra vorne drauf, das sage ich ja immer wieder. Ne? Gleich hast du geile Sitze und freust dich drüber, dass du schöne Sitze hast und dann ziehst du irgend so ein Kondom über den Sitz drüber. Sieht halt scheiße aus, aber hast du geschützt. So, pff, schwierig. Also, ja. Aber ich glaube, so eine Matte vorne rein.
Die Frage ist auch, ist das wirklich notwendig? Ja. Also vielleicht auf Dauer beim Wärmen, okay, aber wenn das jetzt mal einen Tag draußen steht, dann...
Nee, da würde ich auch jetzt kein Thema draus machen. Gerade wir alle unter uns, wir pflegen ja meistens auch Sitze und sowas ganz gut ein. Und gerade in der Sommersaison sollte man eben mit einer Lederpflege oder, also wenn es jetzt um Ledersitze ging, immer wieder mal hinterher sein und auch Kunststoffpflege betreiben. Also von daher, aber das wäre das Einzige, so eine Matte rein. Sieht kacke aus, aber hilft definitiv, dass halt nicht die direkte Strahlung volles Rohr draufballert. Ja.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage von dem Andreas Z.
Das war diese vierteilige Frage.
Genau, die habe ich jetzt ein bisschen zusammengefasst. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Freunde haben ein gebrauchtes Mini-Cabrio gekauft. Welche Verdeckversiegelung dafür kaufen? Sie haben keine Erfahrung. Es soll leicht anzuwenden sein und risikoarm. Die Haltbarkeit ist egal, weil es ein Schönwetterfahrzeug ist. Es soll nicht wegen Regen gemacht werden, sondern einfach wegen des Erhalts des Cabrio-Verdecks.
Die Lösung ist Sonax Fabric Coating.
Okay, machen wir weiter.
Nein, also das ist definitiv die beste Empfehlung. Also erstens, wenig Erfahrung heißt, ich würde nicht mit einer Sprühversiegelung arbeiten fürs Verdeck. Die sind leistungsstärker, gerade hier G-Technik I1 Smart Fabric ist schon echt gerade im Abperlverhalten Königsklasse, würde ich sagen. Also das Ding ist schon echt eine Bombe, muss man echt sagen. Auch das, wenn es lieferbar wäre, das 303 Fabric Guard wäre auch eine gute Option, wobei das G-Technik stärker ist, meiner Ansicht nach, mittlerweile. Früher hätte ich Fabric Guard bevorzugt, jetzt würde ich G-Technik bevorzugen. Machen wir auch eine Aufbereitung bei uns drauf. Also das ist ein granatenhaft gutes Produkt. Aber du musst halt diesen ganzen Klimbim machen mit Abkleben, Schützen, tralala. Wenn du da keinen Bock drauf hast oder das nicht darstellen kannst oder den Aufwand auch gering halten willst, ist halt die Sonax-Variante halt so ein No-Brainer. Ne? Machst du halt über einen Schwamm Applikation, Verdeck vorher reinigen, nimmst du gegebenenfalls noch ein APC oder wenn du unbedingt ein Spezialprodukt haben willst, hier den Sonax Verdeckreiniger dazu, schön abgereinigtes Verdeck trocknen lassen, schön in die Halle fahren, schattigen Platz nehmen und dann das Fabric-Coat drauf machen mit dem Schwamm. Brauchst nur die Ränder ein bisschen abkleben, damit du nicht auf den Lack schmierst und mehr musst du nicht tun. Und dann nach der Trocknungszeit hast du trotzdem eine sehr, sehr gute Performance. Wie gesagt, nicht auf dem Top-Level von dem I1, aber dass hier nicht um den Regen geht, sondern um die Anschmutzung oder Neuanschmutzung der Oberfläche beziehungsweise den Easy-to-Clean-Effekt, das ist ja eigentlich das Maßgebliche, dass sich Schmutz nicht so stark in die Faser migriert, ist das granatenhaft gut. Also würde ich zu 100% würde ich zum Sonax gehen unter den Umständen.
Okay. Dann machen wir noch eine Frage mit Martin weiter. Privatfrage oder persönliche Frage. Gibt es eigentlich eine Uhrzeit, bestimmte Momente oder Orte, an denen das Wort Arbeit bei euch mal absolut gar nicht fällt?
Auf dem Klo habe ich keinen, mit dem ich schwätzen kann.
Stimmt, oder nachts um 4 vielleicht.
Beim Schlafen.
Ja.
Ansonsten nie, würde ich sagen.
Ja, es ist schon so, wenn wir jetzt, was weiß ich, wandern sind oder im Urlaub sind, da fällt das, also dann geht es nicht nur darum.
Ja, 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 aber das ist ja nicht die Frage.
Genau, aber schon ab und an mal. Ja. Dementsprechend, ich würde gern sagen beim Essen, das klappt aber nicht, gar nicht.
Es ist schwierig tatsächlich. Also ich meine, eigentlich ist es jetzt auch kein Wunder irgendwo, nee. Ne? Aber...
Wenn wir Serie gucken, tatsächlich, wenn wir auf der Couch sind. Ja, aber tatsächlich ist es nicht normal. Also ganz viele Leute, die hier zwischendrin das Handy während einer Serie gucken, in der Hand haben oder dann noch miteinander reden und es läuft so nebenher.
Wie kann man sowas machen?
Das verstehe ich auch nicht, aber das hast du doch auch vorgelesen, dass die ganzen Serienhersteller
sogar drauf
und dran
sind. Ach stimmt, weil für die Unterbelichteten das machen.
Genau,
ja, stimmt.
Weil nicht mehr der Fokus darauf liegt, weil man immer abgelenkt wird und andere Sachen macht.
Stimmt,
das ist bei uns nicht so. Also da ist das Handy weg.
Ja.
Und wir gucken das von vorne bis Ende und reden auch nicht.
Ich gucke maximal mal kurz auf die Uhr, wenn irgendwie ein Dingsalarm ist, weil ich auch gucken will, ob irgendwie ein Bewegungsmelder eine Firma irgendwie was meldet, die Kamera oder sowas. Aber ansonsten ist das wirklich Fokus drauf und also da wird sich wirklich auf die Serie oder den Film fokussiert.
Wenn wir Sport machen.
Ja gut, da ist aber keiner dabei. Also ja. Ne, ich führe keine Selbstgespräche über die Firma. Also ne, das, also so weit ist noch nicht.
Wobei, da hast du auch dein Insta und so in der Hand. Also wenn jetzt ich nicht der Gegenüber bin, sondern da guckst du auch mal auf dem Handy, theoretisch in der Pause zwischendrin.
Ja, stimmt schon. Also ja, das Multitasking machst du trotzdem. Ne? Wenn ich meine Trainingspausen habe zwischendrin, zwischen den Sätzen, dann guckst du mal, hat jemand auf Insta eine Antwort geschrieben auf einen Post, dann antwortest du schnell zwischendrin und Zeit muss effektiv genutzt werden.
Ja, das stimmt. Also Fazit, im Bett und auf dem Klo.
Ja.
Sozusagen. Okay, also ich habe noch zwei, wenn du noch was hast.
Ich habe noch drei. Ich habe noch die Frage bekommen von TT111-0. Im Shop gibt es aktuell wenig Innenraummattpflege. Kommt da wieder was? Das ist immer die große Frage, was fehlt dir denn? Also ich kann dir nur zwei Empfehlungen geben und die sind echt bombe gut. Und das Überraschende ist ein Produkt dabei, was schon jahrelang gibt und völlig underrated ist, meiner Ansicht nach, ist das Natural Shine von Meguiar's. Also ja, jetzt kann man wieder drüber diskutieren. Das macht schon ein bisschen mehr als ganz matt, aber es ist immer noch matt. Habe ich auch ein tolles Feedback von einem Kunden gerade aktuell wieder, der dort Kratzer mit kaschiert hat im Armaturenbrett, wo ich schon sagte, wow, ich kann dir das empfehlen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich hilft. Und der ist so begeistert, weil die Kratzer visuell fast nicht mehr sichtbar sind. Also Natural Shine ist so ein richtig geiles All-Time-Favorite-Produkt. Wenn es dir wirklich um die absolute Matt-Oberfläche geht, dann ist das von Autograph, wie heißt das?
Morganite?
Morganite, genau, richtig, genau. Autograph Morganite, für mich momentan so der prima Nero-Ersatz. Und jetzt ist dann halt die Frage, was soll es denn noch sein? Also ich weiß, Auswahl ist immer schön, aber die beiden Mittel sind halt über Gebühr gut und mir fehlt halt nichts. So, somit, ich verstehe das, es sind nur zwei, aber wenn ich jetzt 10 im Shop hinlege und die alle das Gleiche machen für dich, was macht's besser? So, das ist ja immer unser Problem, dass ich halt sage, brauche ich nicht das neue Produkt, weil ich habe schon was so Gutes. Andere Leute sagen, nee, ich will aber jetzt kein Meguiar's kaufen. Okay, dann habe ich dann tatsächlich keine Alternative.
Das sind allen Sachen genau. So unser Problem. Das ist immer schwierig. Hat man zu wenig, sagen die Leute, hast gar keine Auswahl. Hast du zu viel, steht jeder da und sagt, oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Was nehme ich denn von den ganzen, was ihr habt?
Ja, schwierig. Das ist echt schwierig. Aber wie gesagt, also die beiden sind wirklich toll. Also es kommt demnächst hoffentlich, wir sind gerade dran, die nächste Großlieferung aus Korea abzuwickeln mit The Class. Da gibt es wieder ein paar Neuheiten auch. Und da kommt ein mittelfristiger neues Produkt, das ist Infusion Dressing Coat, heißt es. Das haben wir jetzt durchgetestet. Das funktioniert wirklich super. Hat, so steht es genau sogar bei uns in der Bewertung drin. Vergleichbar mit Nero, glaube ich, ist der Wortlaut unserer Bewertungstabelle. Also da kommt ein neues Produkt.
Aber noch so 2-3 Monate wahrscheinlich.
Genau. Aber das wird dann noch in dem. Also war ja sogar die Frage, kommt da wieder was? Genau, ja. Also da kommt wieder was. Okay. Ja.
So, dann machen wir zwischendrin gerade nochmal eine Frage von Martin. Eine Business und Zukunft war es. Genannt.
Was bist denn so ein Zug?
Ja. Gott. Konzentrier dich. Ein Hotel aus eurer Stadt oder der Umgebung ruft an und sagt, bitte startet unser Reinigungsteam mit euren Produkten aus. Welche Chemie und welche Mikrofasertücher würdet ihr ihnen hinstellen?
Mad at home.
Ja, ich würde auch, also im ersten Moment hätte ich jetzt auch gesagt, wir sind da der falsche Ansprechpartner. Was ein. Ja,
gar nicht. Mad at home.
Ja, aber was ist denn mit Chemie für einen Hotelbetrieb?
Also ich glaube, das hat ganz andere Anforderungen, ja. Also gerade was so Desinfektions-, Hygiene-Konzept.
Ja, Badezimmer und weiß ich nicht was. Also das ist.
Und es ist tatsächlich so, ich weiß jetzt, Hotellerie kann ich nichts zu sagen natürlich, aber ich kann euch mal eine Sache erzählen aus dem persönlichen Erfahrungsbereich, wo wir jetzt gerade Mad at Home fertiggestellt hatten. Ich mache ja regelmäßig Physio, weil ich irgendwie ein Knieproblem habe und auch sonst Physio immer ganz geil ist.
Wenn man
Sport
zu Physio
ist,
hat man ganz viel, bevor man da hingeht.
Ja, genau, richtig. Ja. Also Physio ist immer ganz gut. Auf jeden Fall habe ich regelmäßig Physiotermine. Teilweise haben wir nur, um es zu machen, teilweise aber auch wegen Problem. Knochen sind auch nicht mehr die jüngsten, wie dem auch sei.
Man wird alt.
Genau, wie dem auch sei. Aber ganz spannend, ich habe meine Physiotherapeutin, wo Mad at Home fertig war, ihr von der Slogger-Variante, welche mitgebracht und habe gesagt, guck mal hier, weil ich weiß ja, dass die Liegen desinfiziert werden, nachdem ein Patient drauf war. Das sehe ich ja jedes Mal, während ich dann mich fertig mal Schuhe anziehe und sowas, wird dann schon mit Desinfektionsmitteln und Tüchern die Liege gereinigt. Da habe ich gesagt, das ist doch mega, passt ja super dazu. Mhm. Ja, und passt
hast
auch super
hast
dazu.
Hast du dir gedacht?
Dachte ich mir. Ja, bis ich dann erfahren habe, dass das halt so gar nicht geht, weil es da ein Hygienekonzept gibt und die Tücher, liegt doch fast auf der Hand eigentlich, nicht wiederverwendet werden dürfen für die nächste Liege. Also das heißt, die bräuchte am Tag, sagen wir mal, die hat 30 Patienten am Tag, müsste die 30 Mad-at-Home-Slogger-Varianten haben als Beispiel, weil jedes für den einzelnen Patienten einmal verwendet wird und danach erst gewaschen werden muss.
Das ist schon krass, gell?
Ja. Irgendwie ist verständlich ein Stück weit.
Aber andererseits, das Desinfektionsmittel tötet das doch wieder ab, oder?
Das ist halt die Frage, da habe ich ja keine Ahnung von. Ne? Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das in der Hotel, also Hotellerie ähnlich irgendwas ist. Also wenn die Zimmer, ja. Das ist halt die große Frage wieder. Weißt du, wenn so ein Zimmerservice von Zimmer zu Zimmer geht, was passiert denn mit den Sachen, die sie im Zimmer 1 zum Reinigen vom Bad genommen haben? Nimmt die für jedes Zimmer einen neuen? Also vom Gefühl her würde ich sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, wo sollen die sein in diesem Wagen? Aber wahrscheinlich muss das so sein.
Ja.
Also und ja, also ich glaube, das wäre das große Problem dran. Somit, glaube ich, sind die Anforderungen ganz anders und auch an die Reinigungsprodukte anders, weil da viel mit Desinfektion und sowas läuft. Antibakteriell, weiß der Kuckuck was, und das können Autopflegeprodukte in den allermeisten Fällen gar nicht darstellen. Also somit wäre der Anruf ja, zwar nett, aber
in Summe wäre es wahrscheinlich eher irgendwelche Allzwecktücher halt und Glastücher und was man halt so braucht.
Ja.
Okay, dann mache ich gerade, wie viel hast du noch?
2.
Okay, dann mache ich noch einmal kurz die letzte Produktfrage von Martin, bevor da noch eine private kommt. Wenn ich nur 4 bis 6 kleine 75 mm Pads für eine punktuelle Politur gebraucht habe, wie reinige ich sie am effektivsten, ohne direkt die Waschmaschine anschmeißen zu müssen? Wasser und Gallseife.
Genau, Badesalz hat, glaube ich, nur so ein Sketch gehabt. Kernseife irgendwie, aber ich weiß, Kernseife und Gallseife ist was Unterschiedliches, aber ist mir gerade so eingefallen. Ja, aber die Wunde, du hast schon richtig gesagt. Also ist der Gamechanger, wenn man Geld sparen will. Eine Option wäre noch, von APS den Pad-Reiniger dazu zu nehmen. Brauchst du auch ganz homöopathische Mengen. Chevin, das wird nicht besser, wenn man auf dem Tisch rumkratzt. Das klappt nicht, der Stift ist durch. APS Pad Cleaner bestellen, ist eine Sprühflasche, braucht ihr pro Polierpad einen kleinen Sprühhub draufgeben, lasst ein bisschen wirken und dann ans Waschbecken gehen und dann schön kräftig auswaschen. Gegebenenfalls wirklich nochmal Gallseife dazu nehmen. Das ist so eigentlich der Gamechanger, finde ich. Da braucht ihr keine Pad-Reinigungsgeschichten, braucht keine Waschmaschine. Das ist super cool eigentlich. Also mit dem Pad-Reiniger zusammen, perfekt. Also würde ich es definitiv machen. Gallseife und optional Pad Cleaner, fertig.
Okay. Dann.
Thomas Becker, wird es neue Madness oder Detailing Outlaws Produkte geben?
Gerade nicht.
Also Madness ist immer was in der Pipeline.
Ja, da liegt auch schon sowas rum. Mal gucken.
Echt?
Mhm.
Weiß ich das?
Stoff, um was zu machen.
Was nochmal?
Stoff, um was zu machen.
Stoff, um was zu machen. Ich gucke gerade drauf. Ah ja, da war irgendwas. Ich bin aber gerade tatsächlich, die Chefin weiß gerade wieder mehr als ich. Also ich komme gerade nicht drauf, ich sehe den Stoff, aber er liegt sogar hier. Doch, ich weiß es. Okay, ja, ist klar. Also,
ich habe Handzeichen gegeben.
Also von Merten ist es tatsächlich so, sind Abwandlungen von bestehenden Produkten geplant zumindest, also kein komplett neues Material, wobei wir gerade was zum Testen bekommen haben, sind wir noch nicht so ganz schlüssig, was man damit konkret ändern soll, aber es ist ein etwas anderes Material, andere Beschaffenheit, andere Beschaffenheit einfach. Mal gucken. Muss noch mit unserem Produzenten in Korea mal reden, was es damit auf sich hat. Der kommt immer mit so ein paar Ideen um die Ecke. Das ist immer ganz spannend. Aber ansonsten ist da, wenn dann überhaupt Abwandlung geplant. Also wir sind gerade in der Diskussion mit einem Kunden zusammen. Liebe Grüße, der testet gerade was für uns, was für die Rinseless-Wäsche zu machen. So viel kann ich schon mal sagen. Das ist ganz spannend, wird ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Vielleicht können wir da ein bisschen andocken an das Thema. Ja, ansonsten Detailing Outlaws, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich meine Motivation verloren. Das ist ja einfach so.
Aufgrund von ganz, will nicht sagen Themen und Konsorten, aber so ja, diese ganze so. Sache ist halt
Plagiate.
Ja, Plagiate generell, es macht keinen Spaß mehr. Und man hat irgendwie auch keine Muße, ganz viel Geld und Hirnschmalz und Zeit zu investieren dafür, dass man auch vielleicht 3 Monate seine Ruhe hat und dann kommen sie aus allen Ecken und es wird nicht gewertschätzt. Es wird dann halt trotzdem das Plagiat gekauft, weil es nur halb so viel kostet. Jo, ehrlich gesagt, hat man da keinen Bock mehr drauf.
Nee, das ist leider so. Also das kann man echt so sagen. Also das ist leider demotivierend, das Ganze. Und das ärgert mich auch massiv. Aber wie die Yvonne schon gesagt hat, das wird, also ich rede jetzt nicht von euch. Ne? Ich weiß, dass die meisten, wo ich gerade zum Buckenizer sowas feiern, oder auch die Leute, die hier den Buffaway zu Hause als Polymaschinenhalter haben und sowas. Aber wir sind halt zwangsläufig durch das Made in Germany-Thema zu teuer. Es ist einfach so und es wird nicht besser, es wird immer schlimmer.
Ganz im Gegenteil, ja.
Es wird immer schlimmer. Also auch Märkten, das ist eine Vollkatastrophe. Das haben wir schon mal ein bisschen thematisiert, was wir da an Preiserhöhungen reingekriegt haben in allen Richtungen von Fertigung über Rohstoffe und so weiter. Das kann man sich nicht ausdenken.
Das glaubt uns auch niemand. Also so dramatisch, wie es ist, wird uns das niemand glauben, dass es so ist, ohne dass wir die Preise erhöhen. Dementsprechend,
Also es ist wirklich eine Vollkatastrophe und es wird immer schlimmer. Also unser Wirtschaftsstandort ist im Arsch. Da kann uns die Politik erzählen, was sie wollen. Im Gegenteil, die machen uns noch viel mehr kaputt. Vielleicht sollte ich doch mal einen privaten Insta-Kanal aufmachen, dann kann ich mal ein bisschen über die Politik abrotzen. Einfach mal den Leuten behind the scenes erzählen.
Ist dann zwar der sechste, den du machst, aber...
Ja, stimmt. Ich habe aktuell 6 Instagram-Kanäle, die ich bespielen muss, ja. Aber es gehört halt nicht auf die Firmenseite konkret, finde ich. Aber da ist ja vor kurzem so eine Frau von so einem Reinigungsmittelfirma viral gegangen. Das fand ich ziemlich gut eigentlich, dass Unternehmer sich halt auch mal hinstellen. Und hier geht es auch wirklich darum, einfach Tacheles zu reden. Das sind so die Dinge, die fehlen, glaube ich, ein bisschen. Es geht hier wirklich nicht um Politik an sich und auch keine Partei zu ergreifen für irgendeine Nase, die da oben rumturnt, sondern einfach mal den Leuten zu zeigen, was hier alles so abgeht und wie wir wirklich, ich will das Wort mit F nicht benutzen, aber ge-F-Punkt werden in Deutschland. Das ist einfach eine Katastrophe. Also wir werden jede Woche und jeden Monat kommen neue Dinge.
Gestern war auch schon wieder so ein Tag, gell? Da kamen zwei oder drei neue Sachen, die dieses Jahr noch auf uns zukommen. Heute Morgen kam noch eins, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, da suche ich schon das Flugticket, wo man irgendwo woanders hin kann.
Also es ist wirklich unfassbar. Also was ich unsere Regierung und die EU ausdenkt, das kann man sich einfach nicht vorstellen.
Und wir sind da sicherlich noch ganz, ganz wenig davon betroffen. Da gibt es ganz, ganz andere Firmen, die den gesamten Tag nichts anderes machen.
Ja, klar. Die haben ganze Abteilungen, habe ich im Handelsblatt schon gelesen. Die Firmen, die haben Abteilungen, die sich nur mit diesen scheiß Regelungen befassen. Und es wird immer schlimmer. Also es ist wirklich, um euch nur mal gerade ein Beispiel zu nennen, obwohl wir das schon die ganze Zeit richtig machen, aber ich habe die Tage mit meinen Shop-Kollegen drüber gesprochen, weil es wieder ein neues Gerichtsurteil gab. Das ist ja das Schlimme. Es gibt ja Regelungen und da gibt es dann Leute, so Arschlöcher, die dagegen klagen, also um das Recht zu bekommen oder halt irgendwelche Abmahnvereine. Und dann gibt es auch noch so einen bescheuerten Richter, der denen auch noch Recht gibt. Also das sind ja so eine Kette. Das heißt, wir haben einen Politiker oder eine Gruppe an Politikern, die in der EU beispielsweise irgendeine Scheiße entscheiden. So, in der nächsten Stufe soll das umgesetzt werden. Dann ist jetzt einer, ein kleines Licht dabei, der setzt es nicht um. So, der sagt dann, ja, okay, kriege ich nicht dargestellt, irgendeine Lappalie. Und dann kommt irgendein Abmahnverein und sagt so, ha, der Depp, der hat es nicht gemacht. Abmahnung, 2000 Euro Schadensersatzforderung. Der klagt dann dagegen, sagt so, ey, ganz ehrlich, das ist übertrieben. Und da sitzt ein Richter, der sagt, nö, vollkommen richtig, du musst das machen. So.
Und dann müssen es alle machen.
So, und der konkrete Fall, um das euch mal zu zeigen, und da würde mich echt mal eure Meinung interessieren, auch wenn ihr das Feedback über den Podcast schwierig ist, aber einfach mal, dass ihr das mal hört und diese Idiotie erkennt. Es ging in dem Fall um die Kennzeichnungspflicht von Stoffen. So, ich will überhaupt nicht darüber diskutieren, dass es am Ende recht und billig ist zu sagen, du musst ein Material erkennen. Vielleicht hat es mit Allergikern zu tun, vielleicht Leute, die keine Synthetik tragen wollen. Reden wir mal von Kleidung. Ja, da steht dann zum Beispiel 100% Baumwolle. So, da hast jetzt ein T-Shirt bei uns, 100% Baumwolle, unsere Japan-Shirts sind, glaube ich, 100% Baumwolle, meine ich. So, du musst diese Angabe im Shop machen, damit ihr als Kunde seht, was es für ein Stoff. Da mache ich einen Haken dran, sage, finde ich okay.
Zusätzlich muss es auf der Kleidung ja wahrscheinlich sogar auch noch
drauf sein. Genau. So, aber du sollst vor dem Kauf halt wissen, was du kaufst, was ich an sich, also mir ist es wurscht, also außer ich sage, ich will nicht schwitzen und so ein Synthetikram anhaben, okay, aber mach mal einen Haken dran. Finde ich okay. So, das heißt, ich habe dich, Yvonne, oder euch als Hörer informiert, unser Mikrofasertuch ist aus 80% Polyester, 20% Polyamid. Diese Info muss ich euch geben. Ob ihr damit jetzt was anfangen könnt oder nicht, ist am Ende wurscht, aber ihr habt die Info bekommen. Soweit, so schön. Jetzt gibt es aber die Regelung von der EU, dass aus Verbraucherschutzgründen du als Käufer unmittelbar vor dem Klick auf Kaufen, nämlich im Warenkorb,
nee, nicht im Warenkorb, im Checkout.
Also im Checkout des Shops.
Ich glaube, im Warenkorb, das war bis die ganze Zeit schon so, weil wir haben es im Warenkorb.
Ja, stimmt, das kommt aber auch noch. Also erste Stufe ist der Warenkorb. Das heißt, wenn ihr den Artikel, nehmt euch mal das T-Shirt wieder als Beispiel, habt dieses T-Shirt in den Warenkorb gelegt, dann ist es bei euch im Warenkorb drin. Jetzt surft ihr im Shop rum, jetzt könnte ja sein, dass ihr so geistig unterbelichtet seid und nachher in euren Warenkorb geht und sagt so, hä, was war denn das jetzt für ein Material? Naja, ich bestell's jetzt einfach mal. Und nachher so, huch, das war ja Baumwolle, das wollte ich ja gar nicht. So. Was auch immer da dahinter steckt. Aber Fakt ist, du musst im Warenkorb schon sehen, das, was ich da reingelegt habe, stimmt, das war ja 100% Baumwolle. Okay, aber damit noch nicht genug. Du musst es auch sehen können, wenn du jetzt die Chance hast zu sagen, jetzt möchte ich bestellen, dann musst du die Möglichkeit haben, in einer Bestellübersicht auf ein Produkt zu gehen und sagen, warte mal, was sind die Details? Ah, das war 100% Baumwolle. Oh, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, diese drei Schritte müssen wir als Online-Shop-Betreiber darstellen. Und alle anderen auch. Ob das jetzt ein Zalando ist oder ein Otto oder XYZ.
Und das war noch eine der Regelungen, die noch gar nicht so ganz dramatisch ist.
Die ist noch nicht so dramatisch, ja. Aber Fakt ist, das war nämlich gerade das Urteil, darum war das gerade akut, das hat ein Shop-Betreiber in dem Warenkorb nicht dargestellt. Der hat es in seiner Artikelbeschreibung drin und es darf nicht sein, dass du sagst, zeig mir mehr Informationen, sondern du musst es auf einen Blick sehen. Ja, also das heißt, du siehst den Artikel und musst sofort die Info...
Ernsthaft, das ist aber bei uns im Checkout, musst du aufklicken.
Checkout ist dann okay, aber im Artikel selbst musst du es auf einen Blick sehen können. So, dann hat er sich erdreistet, tatsächlich im Checkout das nicht zu machen. Also kurz bevor ihr bestellen könnt, hat er dort keine Angabe des, ich glaube, es ging um Schal. Die Mischung, die Stoffmischung des Schals. Sondern kam ein Abmahnverein und hat ihn abgemahnt. Der hat dagegen geklagt und das Gericht in Buxtehude hat gesagt, nö, vollkommen richtig, du blöder Online-Shop-Betreiber hast es hier verkackt, du zahlst diese Strafe. Das muss man sich mal überlegen, damit der Kunde in der letzten Sekunde vor dem Kauf nochmal gucken kann, aus welchem Material dieser Schal
besteht. Ich könnte es ja vielleicht sogar verstehen, wenn das mit den Waren, das kommt ja wahrscheinlich auch noch, dass du wahrscheinlich unten drunter künftig auch noch die Piktogramme zusätzlich nochmal machen musst.
Ja, ja, ja.
Aber, weißt du, ein scheiß Stoff. Aber gut, wie gesagt, das ist, glaube ich, noch ein geringeres Problem von den anderen Sachen, die auf uns zukommen wird.
Aber das muss man sich halt mal reinziehen. Ne? Und, oder das ist jetzt wie dieser Widerruf-Button.
Ja.
Es ist, also, weißt du, was das Schlimme ist? Ich verstehe auch da, wer das nicht weiß, wir müssen jetzt einen Widerruf-Button anbieten, also einen direkten Link zu einem Widerruf. Wenn ihr sagt, ich möchte den Reiniger nicht haben, war es bisher so, jeder hat ein gesetzliches Widerrufsrecht, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Ihr könnt ja online nicht so prüfen wie im Laden, also müsst ihr Sachen zurückgeben. In 14 Tage weiß jeder von euch, so läuft das halt. Manche geben länger, Standard ist 14 Tage. So, ihr kriegt eine Möglichkeit, den Widerruf auszuführen, indem ihr auf der Website seht, Widerruf, aha, da steht, wie der Widerruf geht. Und da steht, wie ihr den Widerruf erklärt. In dem Fall telefonisch, E-Mail, was auch immer. Schickt uns eine E-Mail und sagt so, hier, ich habe bestellt, bestell mal 1, 2, 3, ich will es zurückschicken. Das ist die Info, die ihr uns gebt. Dann gebe ich euch die Antwort, wie das läuft oder steht halt schon da oder. Alles Gesetz, schon lange. Jetzt gibt es ein Gesetz, dass ihr einen Button oder einen Link habt im Shop, der euch direkt auf eine Eingabemaske führt, wo ihr eure Bestellnummer eintragt und dass ihr die teil- oder komplett widerrufen wollt. Also es macht genau das Gleiche wie vorher, es macht es euch nur noch leichter. Warum? Es musste die gesamte Online-Landschaft musste an diesem Stichtag diesen beschissenen Button oder Linktext einfügen, damit die Leute das Gleiche können wie vorher, nur auf einem anderen Weg. Es hat sich nichts geändert, außer dass du vorher gesagt hast, hier ist meine Ware, schick sie dir zurück, weil das ist der Widerruf, du schickst Ware zurück, du musst nicht mal eine Erklärung zwingend abgeben, wobei eigentlich schon, aber da legst du die Erklärung rein, hiermit widerrufe ich den Vertrag, bla bla. So, das war vorher alles auch schon so. Und jetzt muss dieser Button da sein. Wenn du den nicht hast, bist du hochgradig abmahngefährdet. Es gibt immer noch viele Shops, die haben keinen. Wir haben gerade einen akuten Fall aus dem Kundenkreis. Die haben diesen Button einfach nicht und fertig. Das heißt aber in der Konsequenz, Rechtsanwaltskanzleien werden beauftragt. Wie wird das rechtssicher eingebunden? Wenn du da keine Rechtsberatung hast, musst du dafür bezahlen, dass dir einer sagt, wie es geht. Du musst deinen Administrator im schlimmsten Fall haben, der Kohle dafür nimmt, dass er es einbaut.
Ja, meistens brauchst du sogar in den ganzen Shop-Systemen irgendein Plugin oder sowas, was monatlich nochmal Geld kostet.
Also das ist echt geisteskrank. Das sind so kleine Fürze, die halt gemacht werden und es wird halt immer schlimmer. Also da kommen jetzt so viele Sachen auf uns zu. Verpackungsgesetz kommt jetzt ein neues, wo du wirklich am Ende nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. So, und wir sind ja nur drauf gekommen, weil wir auf diese Kostenschiene eben drüber gesprochen haben. Neben diesen ganzen Kosten, die sowieso entstehen durch Material, durch immer teurere Arbeitskosten und so weiter, kommt das denn auch noch on top, dass diese ganzen Sachen überall mit reinspielen. Und dann kommen wir wieder zurück zur Frage. Und da stehst du dann da und sagst so, okay, cool, du hast ein geiles Produkt gemacht, einen Backenizer, du hast das Ding erfunden, du hast ein Jahr lang getüffelt, bringst es auf den Markt. Das Ding wird immer teurer, während der Chinese sagt so, bei mir wird es immer billiger. So, und dann kommt natürlich jeder Zweite an und sagt so, ey, ich habe es bei Temu gesehen, es kostet die Hälfte.
Naja, dadurch, dass jeder halt jetzt die Möglichkeit hat, sich auch ganz einfach, jeder 0815 Privatmann kann sich ganz, ganz leicht, war gerade ein komisches Geräusch, kann sich ganz, ganz leicht die Sachen irgendwo aus China besorgen für eigentlich keine Versandkosten. Ja. Wir zahlen, wenn ich überlege, was wir momentan für einen Container aus Korea zahlen, da wird mir ganz schlecht. Aber jeder Depp kann für 2 Euro sich über Temu irgendwelche Pakete reinholen. Also ja. Aber gut, wir machen mal mit der nächsten Frage weiter.
Das haben wir genug aufgeregt, sonst vielleicht machen wir mal irgendwann einen Podcast nur darüber. Weil es ist eine Katastrophe.
Es nervt
einfach, ne? Und wir stehen dann immer in dieser doofen Situation, das abschließend dazu, dass wir uns erklären müssen, also wir müssen gar nichts, aber wir in dieser in unter diesem Angriff stehen, ich rede jetzt nicht von euch, ne? Ich weiß ja, dass ihr treue Kunden seid und das auch wertschätzen könnt, was wir machen. Um euch geht es primär hier wirklich überhaupt nicht. Aber wir stehen online wie offline Leuten gegenüber, die sagen, ja, hier, oh, diesen Eimerbehälter habe ich auch gesehen, aber boah, Leute, der ist ganz schön teuer.
Genau, da könnte ich im Laden platzen. Ja. Und wenn einer vor mir steht und sagt, boah, das ist aber teuer.
Ja. Und ich denke dann, was soll er denn kosten? Ja, was hast du gedacht?
Ja, klar, natürlich, ja. Es ist so.
Aber, ja, aber ja, klar, der gibt schwierig. Halt Eimerbehälter ein und kriegt ihn halt für 12,90 € statt für 21,90 € und sagt sich, das ist doch genau das gleiche Ding. So, dass der scheiß Chinese das Ding halt einfach kopiert hat und das auch noch in schlecht, juckt den halt. Das Ding hängt halt trotzdem nur am Eimer. So, und jetzt muss man wieder fair sagen, kann ich dem Kunden verübeln?
Nee, eigentlich nicht. Die haben die meisten die Hintergrundinfos nicht, wissen vielleicht auch nicht genau den Unterschied. Bei manchen Produkten gibt es wahrscheinlich wirklich keinen großen Unterschied. Ja, und überall sitzt das Geld nicht mehr so locker wie früher. Von daher, ja, natürlich, der Grundsatz ist nachvollziehbar, aber von der Seite des Unternehmers ist es halt doch immer eine andere Seite.
Aber, und das damit stellt sich ein Schlusssatz, und damit sieht man aber, was man damit anrichtet, nämlich genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir keinen Bock mehr drauf haben. Ich habe keinen Bock mehr, was zu entwickeln. Ich habe keinen Bock mehr, die Investition zu machen. Ich sage, das Thema hat sich für mich erledigt, weil es einfach nicht erfolgreich wird aufgrund dieser Gründe. Sondern das jetzt aber Schuld ist natürlich der Ursprung, nämlich der es kopiert hat und anbietet und die Leute, die es zulassen, dass es so billig reinkommt. Aber Schuld sind auch die Leute, die es wahrnehmen. Ja. So, das ist halt so. Wenn ihr alle anfangt, chinesische Autos zu fahren, da braucht ihr natürlich nicht wundern, dass jetzt 6 VW-Werke zugemacht hat. Ich weiß, das ist ein tiefgründiges Thema und VW hat ganz viel alles selbst verkackt. Das liegt nicht an den China-Autokäufern. Ist ein blödes Beispiel gewesen. Aber ich wollte damit nur sagen, wenn man immer weiter weg von diesen, oh, das ist mir zu teuer und ich respektiere nicht die Innovation und das und das geht, dann braucht man sich nicht wundern, dass halt irgendwann keiner mehr Bock drauf hat.
Ja, das ist wie bei allen Themen. Das ist wie, wenn hier bei uns auf dem Kaff keiner zum Metzger geht und wenn der Metzger zumacht, dann schreien sie alle ganz laut, oh Mist, wir haben keinen Metzger mehr.
Wie kann das sein? Ja, klar, weil ihr halt alle zum Discounter gerannt seid und habt euch halt euer Billigfleisch geholt. Das ist halt einfach so. Naja, so, genug von der Politik.
Also ich habe noch eine Frage und du hast auch noch eine, oder?
Ich habe noch eine, ja. Du hast privat nochmal zuletzt. Ja. Dann mache ich nochmal eine geschäftliche. Findet Remo, fragt, ob man bei 38 Grad noch Glasversiegelung appliziert. Also ich habe es noch nie gemacht und ich würde es auch nicht machen. Also ich meine, wenn du keine Wahl hast, was willst du tun? Aber also aktuell Hut ab, wer in der Aufbereitung unterwegs ist bei den Temperaturen und eben keine Klima hat. Wir haben ja, der Marcel hat das große Glück, mit Klimaanlage zu arbeiten bei uns.
Der einzigste bei uns.
Das ist der einzige im Haus, ja, aber das ist der beliebteste Raum. Da haben wir überhaupt keinen Schmerz natürlich, aber 38 schon hardcore. Also wir haben auch bei uns eine Aufbereitung aktuell. Der Marcel ist ja wirklich vernünftig, was das Thema betrifft. Der will auch nicht krank werden. Wir haben ja aktuell draußen, sagen wir mal, wir haben 30, 32 Grad, dann steht bei ihm die Klima maximal auf 26 Grad in der Halle. Also er kühlt es nicht weiter runter. Also das ist nicht so, dass er sagt, geil, ich kann es auf 20 Grad runterballern.
Das war der Timo.
Das war Grüße an die Timo, genau. Der Timo war das, der da immer Eiszeit draus gemacht hat. Aber der Marcel macht das so, wie man es eigentlich auch machen sollte. Ne, dass man so 3-4 Grad in der Regel unter Außentemperatur geht, damit es halbwegs gesund ist. Also heißt aber, wir haben im Mittel zwischen 25, 26 Grad schon trotzdem noch in der Aufbereitungshalle. Und da klappt das alles tadellos.
Ja, also, es ist aber auch nicht nur die Temperatur. Klar, die Temperatur sorgt dafür, dass es halt ganz, ganz schnell, also dass man halt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller arbeiten muss. Aber die Luftfeuchtigkeit ist halt das Riesending. Also jetzt ist es ja momentan sehr, sehr trocken draußen. Aber die Tage davor hatten wir irgendwie 70-80% Luftfeuchtigkeit. Das verändert halt auch sehr, sehr viel.
Ja, das stimmt. Aktuell gerade haben bei wir Versiegelung. Draußen 31% Luftfeuchtigkeit. Ja, das
ist total trocken. Schmerz in den Augen.
Schon krass, gell? Hier innen ist mehr. Krass. Naja, gut. Also das, wie gesagt, also 38 Grad kann man probieren. Ideal ist es zumindest nicht. Wenn du gar keine Wahl hast, dann musst du ausprobieren. Im schlimmsten Fall musst du Trial and Error machen. Also ich glaube schon, dass die Haftung an sich alles gar kein Thema ist. Auch bei normalen Coatings ist, glaube ich, kein Problem. Es könnte halt die Applikation Probleme bringen und da musst du dich halt nachjustieren, dass du halt immer versuchst, dass sich Einwirkzeiten verkürzen. Das ist der einzige Faktor. Ne? Also umso wärmer es wird, umso kürzer wird die Einwirkzeit von der Beschichtung. Und wenn du jetzt eine typische Beschichtung hast, die steht mit 1-3 Minuten, je nach Temperatur, dann ist Tendenz eher 1 oder minus. Also nicht mehr. Also ihr wisst, was ich meine, ja.
Okay.
Last question. Martin Franker, die Ehre.
Welches Lebensmittel sorgt bei euch schon beim bloßen Hören des Namens für sofortigen Brechreiz?
Habe ich gesehen, ich habe kurz überlegt, wusste gerade nicht so, was ich. Erstmal du.
Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich würde wahrscheinlich schon eher so auf so komische Meeresfrüchte-Zeugs gehen. Da bin ich ja gar nicht so der Fan von. So das Normale. Also ich wüsste jetzt gerade kein Gemüse, was ich ganz eklig finde. Ich wüsste kein Obst, kein Fleisch.
Ich weiß was, wo du garantiert zustimmst, auch wenn wir beide da keine Aktien drin haben. Aber allein schon Gedanken daran könnte ich kotzen.
Nämlich?
Weinbergschnecken.
Was ist denn Jakobsmuschel? Das ist was anderes, gell? Ja. Weil das habe ich letztes Wochenende gegessen tatsächlich.
Gut, das ist wahrscheinlich von der Konsistenz ähnlich. Aber
es war eher so wie Garnele, festes Fleisch irgendwie. Hat nach nichts geschmeckt, das war jetzt nicht so dramatisch.
Ja, das ist oft so bei den Sachen. Das finde ich immer wieder erstaunlich, auch wenn ich bei Mietheffen mache.
Ich finde das alles so ganz toll und dann probierst du das und das schmeckt nach nichts. Und du denkst dir, jo, wo ist denn jetzt der Hype, bitte?
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, ich wollte mal gerade nachgucken. Also Jakobsmuschel werden mehrere verwandte Arten von Muschelnfamilie. Kann man, oh, ist viel zu. Also, Jakobs gehören zu den größten und schmackhaftesten essbaren Muscheln.
Ja, also wie gesagt, das war jetzt ein festes, wie so ein festes Stück Fleisch. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber ja, so Austern oder sowas, so, wo du so rumschlürfst und so ein Kram.
Austern finde ich auch, sowas finde ich auch. Bleh.
Aber ja, also wir sind jetzt auch nicht so die Meeresfrüchte. Also ich würde jetzt auch nicht so ein, ach, so ein Tintenfisch oder so. Oder so.
Also bei mir ist halt so ein bisschen da das Thema, nachdem ich in Korea oder wir in Korea auf dem Fischmarkt waren. War in Korea, gell?
Ja.
Wo wir, also Hafen
sind,
da,
wir sind noch nicht mal rein, wir sind dann nur draußen.
Draußen, die Ausstellung draußen, das war noch viel schlimmer als drin, ja. Also wo wir da drüber sind und die Hälfte davon noch gelebt hat. Und also unabhängig davon, dass ich die Bedingungen auch ziemlich grenzwertig fand.
Mm, ich auch. Da lag das ganze Zeug auch teilweise auf dem Boden rum. Aber, ja, na gut.
Aber da wären schon viele Sachen dabei, die würde ich einfach per se nicht haben wollen. Wobei ich auch da ehrlich bin, eigentlich ist das nicht meine Philosophie, weil das ist wie wenn, ja, das Fleisch kommt vom Metzger und nicht vom Schlachter so ungefähr. Ne? Wie die Leute sagen, keine Ahnung, was dahinter passiert. Ich finde schon, dass man das wissen sollte, dass halt ein Tier dafür stirbt und wie es zerlegt wird und so weiter, weil da gibt es vielleicht wirklich Leute, die sagen, boah, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Mhm. Somit ist das Bewusstsein schon gar nicht falsch. Da ist aber so, da kenne ich halt die Ausgangsware und die ist halt für mich schon per se abstoßend. So, mhm, weißt du, also beim das ist jetzt natürlich für Vegetarier ein harter Tobak, aber für mich ist halt ein Rind, wenn ich da stehen sehe, das ist ja nichts abstoßend. Gegenteil leider, ich finde ja eine Kuh oder ein Rind, was da rumsteht, so, ne, finde ich ja irgendwie gerade so Galloways und sowas, die sind ja schon nett, wo ich immer denke, so, schade eigentlich, aber ist so. Aber auch, wenn ich jetzt da halt so einen Tintenfisch rumliegen habe oder was auch immer für komisches Zeug, was es da gibt, das ist so, wo ich schon die Ausgangsware als ekelhaft sehe und da denke ich so, warum sollte ich es dann essen, auch wenn es nachher auf dem Tisch vielleicht besser aussieht, gebraten, ja, oder gekocht oder so, aber.
Also ich meine, in Summe sind wir ja beide, was das Essensthema angeht, sehr umgängliche Menschen, sage ich mal. Also klar, man hat seine Vorlieben, man isst manche Sachen gerne, manche Sachen nicht gerne, aber wir essen auch Sachen, die wir nicht mögen. Also, weißt du, wenn jetzt was auf dem Teller ist und man mag das eigentlich nicht, und es ist aber da, dann isst man es trotzdem oder man probiert es zumindest.
Ja, ja.
Und man probiert auch mal Sachen aus, wo man sagt, eigentlich mag ich es nicht und dann vielleicht schmeckt es trotzdem. Somit gibt es sehr wenig, wo ich jetzt sagen würde, so, oh nee, das geht gar nicht.
Ja.
Bei mir gehören eigentlich nur so die Meeresfrüchte dazu. Also wobei ich das dann auch mal probiere, wenn es das jetzt gerade gibt. Wenn es mal so eine Garnele gibt, dann esse ich die auch. Ich finde es nicht geil, aber ich esse es. Ja. Aber es gibt wenige Sachen, wo ich so voll die Abneigung. Also alles, was so schleimig, klipprig ist und sowas.
Da sag ich so eine Weinbergstelle. Nee, also die könntest du mir auf den Teller, die könntest du, komm, probier mal, die schmeckt echt gut. Ich würde es nicht machen. Nein.
Ich wüsste auch nicht, warum ich es machen sollte. Nee. Also, ja.
Also da gibt es genug Alternativen, das ist so. Aber das finde ich wieder, weißt du, ich finde das ja eigentlich ganz geil. Es gibt ja Leute, die sind. Da gibt es ja, die sind ja, ich weiß, gibt es ein richtiges Wort dafür bestimmt, aber die sind so abgehoben einfach mittlerweile und da ist sowas ja Standard. Die müssen ja solche Sachen essen. Und bei mir, bei uns ist es ja so, das haben wir schon oft erzählt, wenn wir in Urlaub fliegen oder auch Geschäftsreise machen, dass wir halt in der Regel dann versuchen, Business Class zu fliegen, weil das auch für uns so ein bisschen eine Gönnung ist einfach für das Wenige, wo wir in der Welt überhaupt rumfliegen können. Und da, weil du gerade das Thema angesprochen hast hier mit Shrimps, hast nicht gesagt, aber geht in die gleiche Richtung. Denn da gibt es dann oftmals zum Salat, gibt es dann Shrimp-Salat oder sowas. Und wir beide so, will ich gar nicht haben. Und andere sagen so, ja natürlich, ohne Shrimps würde ich das gar nicht essen so ungefähr. Weißt du, das gehört ja dazu, das ist ja das Premium, stimmt, und so. Und für mich könnte es ein Bauernsalat sein, ja. Das ist mir scheißegal. So, weißt du, aber
sogar
das,
besser.
Ja, finde ich sogar besser. Also, so, ne? Weißt du, und, aber ich finde, das ist halt eigentlich hoffentlich in der Außendarstellung auch sympathischer als die Leute, die sagen, das Gegenteil. Also, weißt du, die sagen, oh ja, natürlich, was, das sind keine Schlimmste, was soll denn das? Der Kaviar muss sein, so ein Scheiß. Brauche ich alles. Kaviar,
nee, das ist auch so was, das würde ich auch nicht essen wollen.
Das wollte ich auch nicht unbedingt, ja. Aber wie gesagt, also der echte, um die Frage abschließend zu beantworten, mein persönliches Brechreizthema wären beim Gedanken schon dran, wäre schon so Schnecken oder
ja,
sowas.
Ja, und gut, was ist mit Pilze? Du magst auch überhaupt keine Pilze, aber in der Not, also wobei hier in Finnland hast du auch die Pilzsuppe gegessen, gell?
Ja,
wir waren mit den Husky-Schnitten unterwegs und es gab Mittagessen, tolle Suppe. Pilzsuppe. Ja. Ich sehe schon das Gesicht von Tommy.
Und ich saß am Feuer und da waren wir da mit den Veranstaltern da quasi alleine unterwegs und du sitzt da und denkst so, oh, du kannst jetzt nicht auf der Husky-Tour sagen, sorry, Pilze sind nicht meins. Nein.
Also die war auch gar nicht so
schlecht. Nee, die war auch nicht schlecht, also muss man sagen. Aber das ist kein Brechreizthema. Nee, ich habe früher auch Pilze gegessen, genau. So, ne? Ich mag es halt einfach nicht. Das ist einfach so, wo du sagst, das ist nicht mein Lebensmittel. Aber dieses Schneckenthema ist wirklich, das ist so widerlich einfach. Ah.
Aber es war bei mir auch, ich habe letztes Wochenende einen Kochkurs gemacht und wusste vorher nicht, was es da so gibt. Es war ein 4-Gänge-Menü und alle 4 Gänge bestanden aus Spargel. Und ich hasse Spargel. Ne?
Aber auch kein Brechreizthema.
Nee, aber ich stand dann da und dachte, na super. Es ist ja, also wenn ich kann es nicht weglassen. Also ich kann nicht sagen, ich will das nicht. Ich habe auch mal den Mund gehalten, habe dann zwar schon mal erwähnt, eigentlich mag ich keinen Spargel. Und ich muss sagen, das war sowas von gut. Mhm. Also es war kein einziges Gericht dabei, was nicht geschmeckt hat. Also entweder, liebe Mama, es tut mir leid, aber hat früher, wenn meine Mutter Spargel gemacht hat und ich fand es furchtbar, lag es an ihrer Kochkunst. Oder, ich weiß es nicht, also wahrscheinlich lag es am Rezept, aber das war teilweise auch wirklich Spurenspargel, den wir da gegessen haben. Das hat trotzdem so gut geschmeckt. Oder mein Geschmack hat sich verändert.
Das passiert ja auch. Also ich habe ja früher unheimlich gern Spargelcremesuppe gemacht. Meine Mama Spargelcremesuppe gemacht hat, Wahnsinn. Auch mit Stückchen drin vom Spargel, auch das war okay. Aber rein Spargel kann ich mich nicht mal daran erinnern, dass ich den jemals als Kind oder so gegessen hätte. Vielleicht auch, weil ich es nicht gemocht habe. Aber das wäre genauso ein Thema, je nach Zubereitung, auch beim Mietherren, wenn ihr den gebratenen oder gerösteten Spargel macht oder sowas, auch vom Grill oder sowas, ist vielleicht auch nochmal anders.
Ja.
Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber wie gesagt, das sind ja alles Dinge, wo du sagst, hier persönliche Note, Abneigung oder Zuneigung dazu, aber nichts, wo du am Ende dann sagen wirst, das esse ich nicht. Das ist nur ganz, ganz gering davon.
Und ja, da, das stimmt.
Und das glaube ich jetzt schon ganz gut erklärt. So, jetzt erlösen wir uns selbst vom Schweiß.
Genau. Jetzt fahren wir mal auf den Geburtstag und trinken Eiskaffee und essen Kuchen.
So geschwitzt, müssen wir eigentlich schon mal duschen vorher. Oder wir schwitzen dann noch weiter, das wird auch spannend.
Aber weil auch.
Wahrscheinlich sitzen wir draußen, gell?
Wahrscheinlich.
Naja, egal.
Und wir müssen noch zum Auto laufen, also ich zumindest.
Jetzt mal einen Fake-Knopf gedrückt. Naja, es hilft alles nichts, liebe Leute. Ich hoffe, wir haben
noch froh, dass es so ist, weil erstens morgen schwitzen wir noch mehr. Und nächste Woche wird es schon wieder kühler und zwischendrin Regen ist auch scheiße.
Ja, das stimmt.
Wobei, ein bisschen Regen wäre auch nicht schlecht.
Angeblich ist ja jetzt gerade Bauernregel, ist ja 7 Schläfer. Und das heißt
heute,
ja,
stimmt.
Heute und das Wetter von 7 Schläfer ist ja die nächsten 7 Wochen.
Nie im Leben klappt das.
Ja, das ist so, aber das stand auch, ich habe das heute Morgen nur kurz bei Hessenschau, glaube ich, gelesen, wo dann halt drin stand von wegen, Bauernregeln sind schon immer so, dass die einfach nie stimmen und man sich die immer auslegt, wie man sie braucht. Und es halt Tendenzen gibt, aber es halt einfach Bullshit ist irgendwie und also es hat natürlich nichts mit dem 7-Schläfer zu tun. Ist natürlich auch schwierig, also in der Art und Weise, so ehrlich muss man auch sein, auch wenn wir letzte Woche ein bisschen gelästert haben, aber in der Art und Weise, wo du überhaupt keine Abkühlung mehr findest, ist es schon heftig.
Ja, das stimmt. Ja. Also wenn wir in Deutschland so wären, dass wie in Amerika jeder Haushalt eine Klimaanlage zu Hause hat, wäre ich da entspannter, weil wenn es draußen warm ist, mein Gott, dann, ich muss ja nicht lange raus oder klar, manche Berufe gehen nicht anders, aber wenn ich zumindest bei der Arbeit oder beim Schlafen ein halbwegs angenehm, also ich meine, mir reichen auch 25 Grad, ich brauche beim Schlafen jetzt keine 18,
Klar.
Das geht alles, aber 28 oder 29 ist momentan, es ist halt einfach zu warm und man kann sich beim Arbeiten auch einfach nicht mehr so konzentrieren.
Genau,
ich habe gestern irgendwie versucht, den Ventilator so hinzustellen, das ist irgendwie furchtbar.
Aber klar, schlimmer geht immer, ne? Wenn natürlich. Ich mir das angucke, wir sind vorhin zum Auto gelaufen, wir haben ja schon gesagt, den muss man extern parken, den Ersatzwagen, und dann standen schon wieder auf unserer Großbaustelle, die hier im Wohngebiet ist, wo ein neues Wohngebäude gebaut wird, standen schon wieder die Arbeiter unten in der Senke, also im ausgehobenen Loch, wo unten so eine schwarze Folie ausgelegt war und standen da drauf und haben da drauf gearbeitet, wo du sagst so, okay, da unten drin staut sich die Luft, das brennt von oben und noch eine schwarze Folie. Alter, also echt alle Ehren wert, wer da draußen so einen Job macht. Also da soll man lieber leise heulen, wenn man im Büro bei 30 Grad sitzt.
Das stimmt. Oder auch hier in Itzstein sind momentan also Glasfaserausbauten, wo die die Straße aufmachen.
Ja.
Teilweise sind die abends um 7 noch zu Gange und knien da auf dem Boden rum. Wir haben sie morgens um 7 schon gesehen, wir sehen sie abends um 7.
Und die also, haben bestimmt durchgeschafft.
Ja.
Das ist schon krass. Also von daher, glaube ich, haben wir es noch ganz gut. Aber wie heißt es so immer so schön, das Whataboutism bringt auch nichts. Unser Problem ist trotzdem da. Hier ist warm. Und es wird nicht mehr kühl und das wird dann irgendwann schon unangenehm.
Ja, das stimmt.
Also, Freunde der Sonne, sucht euch einen schattigen Platz. Habt hoffentlich ihn vielleicht auch schon gehabt, während ihr diesen wunderschönen Podcast genossen habt. Ich hoffe, wir haben alle Fragen, die aufgetreten sind, beantwortet und werden bestimmt demnächst wieder mal ein schönes Q&A machen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich immer an uns wenden, wenn ihr Fragen habt zur Autopflege. Da braucht es kein Q&A dazu. Ist immer nur ein schönes Unterhaltungsthema für uns. Und wir eskalieren ja auch immer ein bisschen in andere Richtungen, wie ihr heute bestimmt gemerkt habt. Aber solche Ausflüge sind auch, glaube ich, denke ich mal, okay. Dürfen wir uns auch mal erlauben. Und uns hat es wieder Spaß gemacht, auch wenn es schwitzig war, aber war auf jeden Fall wieder ein schönes Q&A.
Genau, vom Schwitzig habt ihr ja nicht so viel mitgekriegt.
Bestenfalls, nee, das ist ganz gut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal, einen schönen Sonntag,
danke,
macht's gut.
Danke fürs Zuhören, macht's gut.
Tschüss.